Wie war das?
Was?
Was?
Bitte?
Saarbrücken?
Komm, Schluss, aus.
Aber wir fangen doch gerade erst an.
Ich habe genug.
Jetzt schon? Das ist ein kurzer Podcast. Naja, dann bis in 2 Wochen.
Bleibt im Drücker.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobi.
Markus, Nachhaltigkeit ist ja ein wichtiges Thema, oder?
Total. Und wir sind auch nachhaltig, zumindest manchmal. Und manchmal, ich glaube jetzt das zweite Mal, blicken wir ein bisschen zurück in unsere eigene Vergangenheit und recyceln. Wir recyceln ein Thema, das wir schon mal hatten. In unserer damaligen Rubrik Drei Lieblinge. Mhm. Und Tobi, das hier ist ja einer deiner Lieblinge, wenn ich nicht ganz falsch liege, oder?
Genau, ich hatte den Titel in unserer 7. Folge Drei Lieblinge dabei, die ja mittlerweile eingestellt wurde. Möge sie in Frieden ruhen. Und wir haben uns gedacht, eigentlich ist es eine ganz gute Idee, das Spiel nochmal aufzuwärmen, nochmal rauszukramen, um dem noch ein bisschen mehr Screentime zu geben, Stage-Time zu geben.
Ja, das ist ja immer so ein halbes Stündchen pro Spiel, vor allen Dingen für unsere absoluten Lieblingsspiele, ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Darum, wie du gesagt hast, gibt's hier ein bisschen mehr Stage-Time.
Genau, also eine ziemlich geniale Idee von uns auf mehreren Ebenen. Wir haben was zum Recyceln und können im Spiel gleichzeitig noch ein bisschen gerechter werden.
Genau, und ihr, die ihr die alte Folge vielleicht nicht gehört habt, braucht auch nicht dahin zurückgehen, denn über die Zeit werden auch die anderen sicherlich recycelt werden und eine ganze Folge spendiert bekommen.
Genau. Wir sprechen also über Persian Gulf Inferno heute und ja, ich werde gleich nochmal so ein bisschen auflösen, warum das denn eines meiner Lieblingsspiele war und ist. Aber Markus, ich habe dich ja so ein bisschen mit reingezogen. Was ist denn so deine Story zu dem Spiel?
Also erstmal muss ich sagen, dass mir die Bezeichnung Persian Gulf Inferno überhaupt nicht gut von der Zunge geht. Ich habe ja früher immer Persian Gulf Inferno gesagt. Also da war nichts mit Gulf, aber auch nicht mit Golf. Irgendwie komisch.
Gulf.
Gulf.
So wie Team 17.
So wie Team 17. Wir wussten es ja nicht besser. Also wenn ich heute im Laufe der Folge mal Persian Gulf Inferno sagen sollte, dann nehmt es mir nicht krumm. Das ist immer noch so drin. Team 17 habe ich mittlerweile rausbekommen, so einigermaßen. Aber schauen wir mal. Ansonsten meine Geschichte mit dem Spiel. Ich habe gar nicht so eine große Geschichte zu dem Spiel. Das war halt in meiner Diskettenbox, wie glaube ich in jeder Diskettenbox damals. Also ja. Zumindest in unserem Freundeskreis, in unserer Amiga-Bubble hatte das jeder. Ich kenne niemanden, der Persian Gulf Inferno, da ist es schon, Persian Gulf Inferno nicht gespielt hat, nicht in seiner Diskettenbox gehabt hat. Eigentlich eine andere Geschichte habe ich dazu nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, von wem ich es gekriegt habe. Ich habe keine Ahnung mehr, ob es ein sehr frühes oder ein mittleres Spiel war. Es war kein spätes, da bin ich mir sehr sicher. Ja, im Prinzip war es das schon.
Okay, dann kann ich da gleich die ein oder andere Vorlage aufnehmen und dich ein bisschen aufklären. Also, es war eines deiner ersteren Spiele. Es muss eine Diskette gewesen sein, die wirklich so in dem ersten Rutsch dabei gewesen ist. Denn ich hatte Persian Gulf Inferno als eines meiner ersten 10 Spiele, die ich mir damals von dir kopiert habe.
Mhm.
Darum weiß ich das noch sehr genau. Und aus dem Grunde hat es für mich auch einen ganz besonderen Platz, denn es war ja so eines der Amiga-Spiele, die ich mit dieser Anfangszeit irgendwie verbinde und wo für mich ganz viel Nostalgie mit drin steckt. Vor allem akustische Nostalgie. Werden wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen, was es damit genau auf sich hat. Und das ist ein Spiel, was ich immer wieder gerne mal angucke, was ich mir gerne mal wieder vornehme, weil da eben so viele warme Erinnerungen dran hängen. Das hat jetzt mit dem Inhalt gar nicht so viel zu tun, da ist es weniger warm. Aber nee, für mich ist das einfach ein Schätzchen, was ich ja sehr ins Herz geschlossen habe. Es liegt aber auch daran, dass ich auf meinem C64, also dem System, was ich vorher gehabt habe, da habe ich ein Spiel gehabt, das hieß North Sea Inferno.
Ach, das ist ja ein sehr ähnlicher Titel. Mhm. Das ist ja ein Zufall.
Wir werden später noch drauf kommen, was die beiden Spiele miteinander zu tun haben. Aber zumindest war das mein allererstes gekauftes Spiel für den C64. Und auch da hänge ich natürlich emotional so ein bisschen dran. Mhm. Und insofern verbinde ich da schon so ein bisschen ja Nostalgie vor allem mit diesen Spielen. Und freue mich, dass wir dem heute noch mal ein bisschen Zeit spendieren.
Mhm. Ja, du hattest das ja vorgeschlagen, dass wir das machen. Und ich war am Anfang so, aber jetzt so in der Vorbereitung, das noch mal zu spielen und sich ein bisschen mit dem Spiel auseinanderzusetzen, da muss ich sagen, habe ich jetzt doch schon Bock auf diese Folge.
Cool.
Aber bevor wir einsteigen, lass uns doch einmal ganz kurz die Key Facts durchgehen.
Wir sprechen, wie gesagt, über Persian Gulf Inferno. Das Ganze wurde von Parsec Software entwickelt und von Enterprise Software 1989 in den USA released. Ist ein Action, ich würde mal sagen, in Klammern Adventure. Es hat noch so ein paar Elemente mit drin, die vielleicht für so einen Action-Plattformer oder für so ein Action-Spiel nicht so ganz typisch sind. Das ist auf dem Amiga erschienen natürlich, auf dem Atari ST und es gab auch einen C64-Port.
Mhm. Und Magic Bytes hat das auch gepublished in Europa, allerdings ein Jahr später, 1990. Das kann man noch ergänzen.
Genau.
Wir schauen uns jetzt aber für die zeitliche Einordnung das Jahr 89 an. Und wenn wir dann an diese Zeit denken, die späten 80er, dann muss man sagen, dass Persian Gulf Inferno, jetzt habe ich es richtig gesagt, ganz klar Kind seiner Zeit ist, war. Das entstand in einer Zeit, die politisch doch relativ aufgeladen war. Die Story des Spiels kurz runtergebrochen, damit man weiß, was ich meine mit dem Kind seiner Zeit und politisch aufgeladen und so. Terroristen übernehmen eine Ölplattform und erpressen die Welt mit der Zündung einer Atombombe. Und ein einzelner, natürlich westlicher Elitesoldat muss die Terroristen in bester John McClane-Manier ausschalten und die Welt vor einer nuklearen Katastrophe bewahren.
Hier den Adler einspielen, natürlich.
Ja, obwohl, ist es wirklich ein Adler? Könnte ja auch ein englischer Elitesoldat sein? Der Bob?
Wirklich?
Egal, das Ganze spiegelt also irgendwie so ein bisschen zentrale Ängste und Klischees dieser Zeit wieder. Wir gehen da gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein, auf die Hintergründe, auch auf die Story. Aber was war 89 denn popkulturell so los? Tobi, was war in der Gaming-Welt los?
Naja, einiges, sage ich mal so ganz kurz und knapp. Indiana Jones and the Last Crusade ist erschienen, also das Adventure North and South. Da haben wir in unserer Folge 119 drüber gesprochen. Nuclear War, um gleich mal so ein bisschen beim Thema zu bleiben, ist erschienen. Oil Imperium, schon wieder Öl.
Mhm.
Auch das ist 1989 erschienen. Populous, Revenge of Shinobi, haben wir in unserer Folge Nummer 9 drüber gesprochen.
Oh, das ist lang her.
Das ist wirklich lang her. Shadow of the Beast ist erschienen. SimCity und auch Super Mario Land.
Das sind doch ein paar Klassiker, oder?
Mhm. Und im Kino, gab es da auch Klassiker?
Oh ja. Das Kinojahr sieht aber verdammt gut aus. Natürlich auch da Indiana Jones and the Last Crusade, der Film zum Spiel. Umgekehrt natürlich eigentlich. Batman, der erste mit Michael Keaton als Batman von Tim Burton. Ghostbusters 2 ist erschienen. Rain Man, die nackte Kanone, Lizenz zum Töten, also der James-Bond-Film, Zurück in die Zukunft. 2 kam in die Kinos, Der Club der Toten Dichter und Schöne Bescherung als Weihnachtsfilm. Das sind ein paar echt geile Filme. Und ich überlege gerade, außer Rain Man kenne ich sie alle.
Ich habe Rain Man auch ehrlicherweise nie gesehen. Soll gut sein.
Muss man den gesehen haben?
Keine Ahnung. Es gibt bestimmt Menschen, die würden jetzt sagen, ja.
Ja? Ja, also wenn das so ist, liebe Zuhörenden, sagt's uns. Sagt's mir. Ich als alter Filmfreak, Filmnerd, sollte ich mir Rain Man mal angucken? Tom Cruise und Dustin Hoffman?
Ich bin gespannt.
Ich auch. Was war denn musikalisch los, Tobi?
Naja, bei der aufgeladenen Stimmung in der Welt gab es in den Charts so als Gegengewicht auch sanfte Töne. Another Day in Paradise von Phil Collins zum Beispiel. Oder wahrscheinlich auch der größte Ohrwurm in diesem Jahr, Lambada, ist erschienen. Aber auch David Hasselhoff war am Start und hat uns die Wende mit Looking for Freedom herbeigebracht.
Ja, der hat die Mauer zersungen. Aber was du gerade gesagt hast mit Gegengewicht bzw. sanfte Töne, ja, Another Day in Paradise ist eher ein sanfter Song, aber es geht dabei um Obdachlosigkeit, also thematisch jetzt auch nicht gerade das leichteste Thema.
Ja, aber das hat ja damals niemand gewusst oder wollte auch niemand so genau wissen, zumindest nicht in Deutschland.
Ja, wollte ich gerade sagen, in unseren Breiten wahrscheinlich nicht, ja, weil wir kein Englisch konnten.
Das stimmt.
Und Wir haben ja eben gerade schon betont, dass die Zeit, in der Persian Gulf Inferno entstand, so politisch aufgeladen war und dass sich das auch im Spiel widerspiegelt. Ja, woran lag das überhaupt? Machen wir mal, Tobi, du hast was vorbereitet, so eine kleine Geschichtsstunde zurück in die 80er. Was ist auf dem Weg nach 89, was ist auf dem Weg nach Persian Gulf Inferno so los gewesen in der Welt?
Naja, alle schimpfen ja heute, wie furchtbar alles ist und wie gefährlich die Welt geworden ist. Ich glaube, dass es in dieser Zeit gar nicht so großartig anders ausgesehen hat. Da wäre zum Beispiel der Iran-Irak-Krieg, der von 1980 bis 88 angedauert hat und der dazu geführt hat, dass der Persische Golf ein ziemliches Pulverfass gewesen ist damals. In der ganzen Region gab es massive Unsicherheiten, vor allem in der Kontrolle von Ölressourcen, weswegen sich die USA, aber auch andere westliche Staaten dann auch direkt mit in den Konflikt eingemischt haben, um sich so ihren Zugang zum Öl sicherzustellen. Alles natürlich unter dem Label der Schutzmacht, ganz offiziell.
Ja, klar.
Es gab da den sogenannten Tankerkrieg, in dem der Irak und der Iran sich gegenseitig ihre Tanker zerbombt haben, an dem dann auch später die USA mitbeteiligt waren, indirekt. Und obwohl das auch damals schon so ein bisschen zurücklag, spielt auch die Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran Anfang der 80er Jahre eine nachhaltige Rolle, die in den westlichen Medien und auch in der Popkultur so ein stereotypes Feindbild vom islamistischen Terroristen etabliert hat. Und dieses Stereotyp findet sich dann letztendlich ja auch in unserem Spiel wieder und wurde damals auch in vielen anderen westlichen Filmen oder Spielen oder Serien aufgegriffen. Man denke da zum Beispiel an Rambo oder Delta Force oder Navy Seals und solche Dinger. Und wie gesagt, dieses Narrativ passt gut in diese Zeit und spiegelt verschiedenste geopolitische Ängste wider, die häufig so als Legitimierung verwendet werden oder missbraucht werden, muss man eher sagen, um diese Intervention damals, vor allem der USA in der Region, zu rechtfertigen. Und wenn wir jetzt also über Persian Gulf Inferno sprechen, dann...
Ha, du hast Gulf gesagt.
Ah, stimmt, scheiße. Ein Euro. Jetzt darf ich Euro sagen.
Jetzt darfst du es. Aber musst du nicht. Ich sag bestimmt auch noch ein paar Mal Gulf.
Ja, da muss man auch deutlich betonen, dass es im Kontext seiner Zeit absolut nicht als politisch differenziertes Werk angesehen werden kann. Also das ist wirklich ein Werk aus dieser Zeit in a nutshell und es spielt vielmehr mit der falschen und klischeehaften Darstellung vom bösen Fremden im Nahen Osten. Also etwas, das man heutzutage immer noch häufig vorfindet in vielen Köpfen, aber was natürlich nicht unsere Meinung auch widerspiegelt in diesem Podcast, sondern einfach nur ein Blitzlicht, ein Ausschnitt ist aus diesem Spiel, aus dieser Zeit.
Aber ja, genug Disclaimer, ne? Ist wichtig, dass man das macht, aber lass uns doch mal schauen, wer sich da eigentlich hat inspirieren lassen vom politischen Weltgeschehen. Und dazu müssen wir ein bisschen in der Zeit zurückreisen und zwar nach Kopenhagen, denn da hat 1988 alles begonnen. Dort war damals der Magic Bytes Gründer Thomas Meyer-Tobehrens auf Geschäftsreise unterwegs, schwerer Name, und der war nicht nur Mitgründer von Magic Bytes, sondern auch von Rainbow Arts. Und bevor es jetzt dann doch zu kompliziert wird, machen wir an der Stelle schon mal einen kleinen Abstecher in deutsche Computerspielgeschichte. Thomas Meyer-Tobehrens hat 1984 nämlich zusammen mit Rolf Lahkemper und Marc Ulrich die Spielefirma Micropartner gegründet, natürlich in Gütersloh.
Wo sonst?
Ich wollte gerade sagen, wo auch sonst.
Dem Schmelztiegel der deutschen Computerspielhistorie.
Ja, total, total. Was da wohl los war in Gütersloh? Warum sind diese Firmen alle in Gütersloh gewesen?
Ist vielleicht eine Reise wert.
Ja, vielleicht in die 80er, also in den 80ern. Egal. Rainbow Arts war damals eines der Label, unter denen sie Spiele veröffentlicht haben. Zwei Jahre später, also 1986, haben die drei sich dann allerdings zerstritten und Rainbow Arts wurde seitdem von Marc Ulrich alleine weitergeführt. Meyer-Tobehrens und Rolf Lahkemper haben 1987 dann das Label Magic Bytes gegründet und darunter dann Spiele vor allem für den C64 und den Amiga, aber auch den PC veröffentlicht. 1991 mussten Micropartner dann leider Konkurs anmelden, wobei das Label Magic Bytes noch weiter existiert hat. Das wurde dann zwar eine Weile rumgereicht, ist dann aber schlussendlich wieder bei Thomas Meyer-Tobehrens gelandet.
Ja, dieser Name macht mich auch fertig. Also ich habe den einige Male geschrieben in der Vorbereitung und ich habe Meyer-Torbens geschrieben und Meyer-Toris und ich habe Thomas mit Michael verwechselt, also ganz schwierig.
Ich wollte eben gerade Tobi sagen, beziehungsweise Tobias, aber hey, du bist Tobias, das ist der Thomas Meyer-Tobehrens. Ja, es ist ein wirklich schwerer Name.
Ja. Zumindest dieser Thomas Meyer-Tobierens war also als Magic Bytes Gründer damals in Kopenhagen unterwegs und hat dort tatsächlich bei einer Karnevalsveranstaltung drei damals noch sehr junge Hobbyprogrammierer kennengelernt. Und zwar Kevin Mickelson, Alan Peterson und Jim Rankenberg. Die waren noch sehr jung, keine 20 damals, hatten aber schon Programmiererfahrungen auf verschiedensten Systemen und konnten gemeinsam als Parsec-Software auch schon zwei Spiele veröffentlichen. The Way of the Little Dragon und Moonwalker.
Aber nicht das Michael Jackson-Spiel.
Nein, nicht das Michael Jackson-Spiel. Ich kenne es aber auch nicht. Zumindest Meyer-Tobierens war wohl ziemlich angetan von den dreien und ihrer Arbeit, sodass er dem direkt mal feste Jobs angeboten hat. Allerdings mit der Bedingung, dass sie mit nach Deutschland ziehen sollten. Und so kam es dann auch. Die drei siedelten ins schöne Gütersloh um, hatten aber mit der Entwicklung von Persian Gulf Inferno schon längst in Dänemark begonnen.
Lass uns doch bitte noch mal kurz auf den Karneval zurückkommen.
Unbedingt. Warum?
Der lernt die beim Karneval kennen, merkt sofort, das sind Mega-Programmierer und gibt denen einen Job. Wie krass ist das denn? Was war denn das für eine Zeit? Das ist ja noch verrückter. Ganz aus der Luft gegriffen. Du studierst BWL und machst dann Musik für Videospiele. Also nicht, dass das jemals irgendwo passiert wäre, außer das, was wir damals, ich glaube, wo waren das noch?
In ungefähr jeder Spieleschmiede damals.
Ja, wir haben das ja mal irgendwann herausgefunden bei irgendeinem japanischen Entwickler, irgendein Spiel, das wir mal besprochen haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber das ist ja noch verrückter. Also beim Karneval, wie lernt man die Leute beim, also nicht wie lernt man die Leute beim Karneval kennen, aber wie kommt man mit denen dann so ins Gespräch und dann merkt man, okay, die sind auch Programmierer und woran hat er dann gemerkt, die sind mega gut drauf? Also vielleicht beim Saufen? Also ging es darum?
Naja, guck mal, du warst ja mit Philippe auch auf einer Veranstaltung und hast Sebo kennengelernt. Und zack, saß er kurze Zeit später hier bei uns im Podcast.
Ja, aber das war ja zumindest irgendwie eine Computer- oder eine Videospielveranstaltung. Das ist Karneval, das hat ja mit Videospiel erstmal gar nichts zu tun. Oder vielleicht sind die auch als Pac-Man, Super Mario und, nee, Sonic gab's noch nicht, keine Ahnung, Q-Bird verkleidet gegangen. Und dann hat er gesagt, oh Mann, cool, die kennen ja schon mal Videospielcharaktere.
Tja, wer weiß das schon. Also das sind natürlich auch alles nur die Informationen, die man so findet, an die wir herankommen. Und so im Detail hat der Kevin Mickelson das leider nicht aufgelöst in dem Interview, aus dem wir auch diese Information beziehen konnten.
Ich meine, es ist eine geile Information, ne? Das ist schon cool. Das ist auch sehr besonders. Aber ich hätte das tatsächlich gerne gewusst, wie es dann weitergegangen ist.
Also Tobierens war wohl auf einer Geschäftsreise unterwegs in Dänemark.
Und war dann auf dem Karneval und hat die Jungs kennengelernt. Das habe ich schon verstanden.
Genau, vielleicht war er Afterwork-mäßig auf dieser Veranstaltung. Vielleicht ist er alter Karnevalsfan. Er kommt ja aus Gütersloh. Und Gütersloh ist natürlich eine Stadt in NRW. Und wo ist der Karneval am größten? In welchem Bundesland? In Nordrhein-Westfalen. Kölle Alarv, sage ich nur.
Aber was sagen die Mainzer dazu?
Mainz?
Ja.
Keine Ahnung.
Das ist doch auch ganz groß im Karneval.
Das mag sein, aber...
Also in Niedersachsen ist Braunschweig Karnevalshochburg.
Das stimmt. Wie dem auch sei, wir schweifen ab.
Ist am Ende auch egal. Ja, hast ja recht, wir schweifen ab.
Zumindest war er wohl ganz angetan von den Jungs und die drei sind nach Gütersloh umgesiedelt. Hatten zuvor aber, wie gesagt, auch schon mit der Entwicklung von Persian Gulf Inferno begonnen. Wobei die Idee zu dem Spiel wohl von Kevin Mickelson kommt, also von einem der drei Jungs, der sich da von einem Roger Moore-Streifen hat inspirieren lassen. Sprengkommando Atlantik, auf Englisch North Sea Hijack von 1980. Und seine Idee war es auch, ein Spiel zu entwickeln, das irgendwie einen möglichst realistischen Hintergrund haben sollte. Und das war zu der Zeit ja nicht unbedingt üblich. Die meisten Spiele spielten in fiktiven Welten oder im Weltraum, hatten Science-Fiction-Elemente. Es gab Aliens oder Fantasiewesen. Er jedoch wollte eine realistische Vorlage. Und das war relativ selten. Mir fällt da nur Hostages zum Beispiel ein von Infogrom, das ja auch so ein bisschen mit dem Terrorismus-Thema spielt. Aber allzu viel gab es zu der Zeit sicherlich nicht.
Police Quest würde mir noch einfallen. Das ist auch relativ realistisch gewesen.
Das habe ich nie gespielt.
Ich habe das auch nie gespielt, aber man kennt es ja. Und der erste Teil soll ja auch relativ langweilig sein, weil er die Polizeiarbeit recht realistisch abdeckt.
Donuts essen, Kaffee trinken.
Ja, auf jeden Fall. Nee, aber ja, du hast schon recht. Das war damals absolut nicht üblich.
Ihr wird also schon durchaus bewusst gewesen sein, was das da für ein brisantes Thema gewesen ist, dass er sich da ausgesucht hatte.
Naja, einigermaßen zumindest.
Ja.
Und es gab wohl schon recht bald nach der Fertigstellung des Spiels Vertragsschwierigkeiten zwischen Magic Bytes und Parsec, oder?
Genau, es gab da irgendwelche Streitigkeiten. Angeblich wollte Magic Bytes die Jungs von Parsec nicht bezahlen oder nicht direkt bezahlen, vielleicht auch nur die Zahlung herauszögern. Und infolgedessen haben die sich dann auch relativ bald getrennt. Vielmehr weiß ich darüber nicht, ob sich das dann noch in die Länge gezogen hat. ist vielleicht aber an der Stelle auch gar nicht so wichtig. Denn das Spiel wurde letzten Endes abgeschlossen und veröffentlicht.
Ja, ich glaube, es wird jetzt auch Zeit, endlich mal einen Blick ins Spiel zu werfen, oder?
Genau.
Und es gibt vielleicht den ein oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin, die das Spiel tatsächlich nicht kennen. Und die wollen wir jetzt natürlich mit abholen. Den meisten ist das zwar ein Begriff, aber vielleicht haben sie es auch lange nicht gespielt. Also holen wir auch die nochmal ab.
Genau. Fühlt euch eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Genau. Aber bevor wir uns das Spiel wirklich anschauen, da spannen wir nochmal einen dramaturgischen Spannungsbogen. Vielleicht überspannen wir ihn auch. Mal gucken, wie die Hörerzahlen so sind am Ende der Folge. Mhm. Schauen wir uns doch mal die Handlung an. Und da muss man sagen, bietet das Spiel doch mehr, als man erwarten würde. Zumindest, wenn man in das amerikanische Handbuch schaut. Mhm. Dort gibt es eine sehr detaillierte chronologische Reihe von Ereignissen in der Zeitspanne von 1980 bis 1990, die die Handlung des Spiels herleiten. Und diese Ereignisse, die sind teilweise an reale Begebenheiten angelehnt. Du hast ja eben gerade schon so ein paar aufgezählt, so die Tankerkriege und so. Anfangs werden die noch jährlich, später dann sogar stündlich aufgelistet. Und das sorgt für einen gewissen Spannungsbogen und vermittelt Authentizität, oder?
Genau, das haben sie ganz schön gemacht. Also das liest sich in den ersten Abschnitten so 1980, 81, 82, was ist da so in der Welt passiert? Und je näher wir im Prinzip an den Zeitpunkt unserer Handlung kommen, also der Handlung des Spiels, verdichtet sich das Ganze so ein bisschen und es wird feiner, granularer und wir haben plötzlich so stündliche Angaben. Und das Ganze hat schon sowas von einem Tatsachenbericht, von einem was Dokumentarischem.
Ja.
Und das haben sie echt ganz cool gemacht. Leider, wie gesagt, nur in der amerikanischen Anleitung. Und zusätzlich werden hier auch echte Namen erwähnt, das heißt Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush und so weiter, die werden hier alle namentlich genannt. Außerdem wird auch immer mal wieder Bezug zu echten historischen Ereignissen hergestellt, wie dem Iran-Irak-Krieg oder eben, du hast es gerade gesagt, diesem Tankerkrieg oder zu verschiedenen Anschlägen, die dort in der Welt immer häufiger vorkamen. Wir schauen mal rein. Also es geht im Grunde um eine bevorstehende Ölkrise, weil die fossilen Rohstoffe bis 2008 aufgebraucht sein sollen und das Ganze vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen in der Golfregion und stark ansteigenden Terrorakten weltweit. Und konkret wird hier auf den damaligen ersten Golfkrieg, also den Iran-Irak-Krieg, angespielt. Zu den Terroranschlägen bekennt sich hier eine Organisation namens Mashhad, die allerdings fiktiv ist. Und die NATO-Staaten, die gründen daraufhin die EOS, das ist die European Oil Search, die sich und andere Staaten dazu aufgerufen sieht, also weltweit nach neuen Ölreserven zu suchen. Und es gibt dann auch einen Anschlag auf dieses EOS-Forschungslabor in Paris, zu dem sich ebenfalls wieder Mashhad bekennt, bei dem ein Satellitenprototyp für diese Ölsuche vernichtet wird. Und es scheint denen also dran gelegen zu sein, weiterhin Unruhe zu stiften in der Region und das Vorhaben der EOS irgendwie zu sabotieren. Und die Terrorakte weltweit häufen sich, bis 1988 dann die UNO ein Ende dieses Iran-Irak-Kriegs vermitteln kann, so wie es in der Realität tatsächlich auch in etwa stattgefunden hat. Und es kommt dann zu einigen Sabotageakten in der US Navy und man wittert hier auf höchster Ebene Verschwörungen, was dann dazu führt, dass durch einen Unfall, in Anführungszeichen, ein US-Atomsprengkopf in iranische Hände gerät. Und was folgt, ist dann der eben erwähnte sogenannte Tankerkrieg im Persischen Golf, bei dem Öltanker Opfer von Terroranschlägen werden, zu denen sich dann auch wieder die Organisation Mashhad bekennt. Und im Jahr 1990 wird dann von der EOS ein Satellit zur Suche nach Ölvorkommen im All platziert. Zeitgleich flammt auch dieser Iran-Irak-Konflikt wieder auf und im gleichen Jahr verkündet die EOS dann den größten Ölfund des Jahrhunderts im Persischen Golf in internationalen Gewässern und es entbrennt dann eine Debatte darum, wem diese Ölfelder gehören sollen. Und man entscheidet sich dann für eine gemeinsame Ausbeutung dieser Ölvorkommen unter Leitung der EOS und es wird begonnen mit einer gigantischen Ölplattform in dieser Region 1991. Und nach der Fertigstellung, das ist dann ein Jahr später, 1992, wird die Plattform dann eingeweiht und UNO-Mitglieder werden zur Öffnung auf die Plattform eingeladen und dorthin geflogen. Und während dieser Feierlichkeiten, da bricht der Funkkontakt plötzlich ab und Mashhad erklärt, die Plattform besetzt zu haben.
Ui.
Tja, und ab hier werden die Ereignisse dann nämlich stündlich mit Uhrzeit geschildert, was dem Ganzen wirklich so den Ton einer Dokumentation gibt. Und die stellen dann nicht verhandelbare Forderungen, drohen mit der Zündung dieser Atombombe und wollen, dass Geiseln freigelassen werden, dass Sanktionen im Irak aufgehoben werden. Und sie wollen auch tatsächlich den US-Präsident ausgeliefert bekommen.
Ja, also ich würde mal sagen, den aktuellen würde ich ihnen geben.
Ja, das stimmt. Ja, in einer Version heutzutage wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen. Vielleicht hätte es dann gar kein Inferno gegeben.
Ja, sollen sie noch haben.
Ach, ihr wollt den Präsidenten? Kein Problem.
Ja, okay. Naja. Werden wir wieder unpolitisch? Also irgendwie, soweit das bei diesem Spiel möglich ist.
Genau, wir tauchen nochmal hier ein in die letzten Züge dieser Herleitung. Also eine Explosion hätte natürlich neben einer Umweltkatastrophe eine komplette Kontaminierung dieses Ölfeldes zur Folge, wodurch ein riesiges Chaos entstehen würde. Und daraufhin tagt der UN-Sicherheitsrat und das Ergebnis, eine einzelne Person soll die Plattform infiltrieren, die Terroristen ausschalten und die Bombe entschärfen.
Clever, nur einen zu schicken.
Absolut. Also es gab viele Vorbilder in Filmen, wo das funktioniert hat, also warum nicht auch hier?
Klar.
Ja. Und ab hier ist ganz cool, ab hier wird der Leser dieses Manuals dann auch selber direkt angesprochen und übernimmt dann ab dem Moment im Prinzip auch die Rolle dieses Einzelkämpfers. Und da steht dann, du wirst durch einen Anruf aus dem Schlaf gerissen und erhältst den Auftrag, diese Mission zu erfüllen. Bist du bereit? Du solltest es sein. Vor dir liegt die größte Herausforderung deines Lebens und das intensivste Spielerlebnis aller Zeiten. Schon irgendwie ganz geil.
Die stapeln aber nicht gerade niedrig, ne?
Ja, ja.
Das intensivste Spielerlebnis aller Zeiten.
Ich fand's ganz geil. Also habe mich richtig abgeholt gefühlt dadurch diese Herleitung. Fand ich sehr nett gemacht.
Aber ist auch geil, ne? Da bist du so ein Spezialmensch, so ein Special SAS oder was weiß ich was. Und dann pennst du da so und dann, ja, hier, mach dich mal fertig. Jetzt geht's los. So, ja. Hallo, vielleicht hatte ich irgendwas vor.
Vielleicht nochmal auf den Pott.
Ja.
Ja, wie ist das Wetter da hinten? Was soll ich einpacken?
Ja, ich bin noch gar nicht vorbereitet.
Ich wollte doch einkaufen morgen früh.
Ich habe keine Sonnenmilch dabei.
Es ist warm da drüben.
Ne? Ja, im Persischen Golf.
Naja.
Aber du hast schon recht, es ist schon ganz cool, auch dass das zum Ende hin, also dass der Spieler zum Ende hin selber angesprochen wird.
Mhm.
Das finde ich tatsächlich ganz nett. Dieses von ja zu stündlich zu du wirst persönlich angesprochen. Das ist ja schon eine sehr gut erkennbare Progression in einem, wie du gesagt hast, dokumentarischen hin zu einem Mission Briefing irgendwie.
Genau.
Ich finde, dass das intensivste Spielerlebnis aller Zeiten macht es am Ende aber wieder ein bisschen kaputt. Ja. Weil plötzlich ist es nämlich ein Spiel.
Ja, aber irgendwie auch ganz cool, dass sie einen dann wieder so ein bisschen rausreißen, also durch die vierte Wand und ne. Dich wieder aus der Immersion rausziehen und dir sagen, hey, du spielst zwar diesen Protagonisten, diesen Einzelkämpfer, aber am Ende bist du ja auch der Spieler, der du immer warst und dich erwartet jetzt ein tolles Spiel. Ganz cool auch übrigens, wie sie es schaffen, diese historisch korrekten Ereignisse so unterschwellig zu verweben mit den fiktiven Dingen.
Mhm.
Also da ist dann die Rede von dem Iran-Irak-Krieg und da wird Ronald Reagan genannt und Jimmy Carter und keine Ahnung. Und dann taucht da plötzlich im nächsten Satz diese Organisation Mashhad auf, die es ja eigentlich gar nicht gibt.
Mhm.
Aber dass sie halt so tun, als wäre das alles authentisch und echt, das finde ich, haben sie ganz gut gemacht.
Ja, ganz cool auch, ne, die Tankerkriege, die ja eigentlich anders gewesen sind, aber hier ist plötzlich Mashhad für die Tankerkriege verantwortlich.
Mhm.
Auch ganz nett. Wo wir gerade bei nett sind, was ich irgendwie nett oder witzig oder merkwürdig fand. Ich habe das hier im Dossier gelesen, dass das bis 1992 geht, habe das Spiel gespielt
und
dann stand da 1990.
Ja.
Hm, komisch.
Das ist tatsächlich so ein Glitch irgendwie, keine Ahnung.
Was da wohl passiert ist, naja gut, die haben irgendwer, der das eingetippt hat, hat gedacht, okay, welches Jahr haben wir 90? Und wenn du auch sagst, das gibt's nur in der US-Version, das Ding wurde in Gütersloh entwickelt. Das amerikanische Handbuch wurde bestimmt nicht in Gütersloh geschrieben.
Wahrscheinlich nicht.
Wer weiß.
Gibt so ein paar Stellschrauben, die dort möglicherweise verdreht wurden.
Mhm. Aber dann sind wir ja im Prinzip schon im Intro.
Genau.
Immerhin. Beziehungsweise erstmal sind wir auf dem Titlescreen. Und der sieht eigentlich ziemlich cool aus.
Ja.
Hat so ein bisschen Filmplakat-Vibes.
Mhm.
Da steht unser Held, der hat praktische Klamotten an, eine Jacke, Wollmütze, Tarnfarbe im Gesicht und hat eine Knarre im Anschlag.
Mhm.
So schräg hinter ihm leicht versetzt, da steht eine luftig bekleidete Frau, also luftig in Anführungsstrichen, die hat so eine grüne Bluse an, glaube ich, die so leicht zerrissen ist an den Armen, also die hat auch schon was mitgemacht. Und der Hintergrund, der steht dann aber komplett in Flammen. Da sieht man Ölbohrtürme und die Silhouetten von Hubschraubern, die scheinbar Soldaten an Seilen herablassen. Und ja, das riecht schon nach Inferno.
Auf alle Fälle.
Und da steht er ja auch in dicken roten Buchstaben, The Persian Gulf Inferno.
Yes.
Und das Ganze sieht, wie gesagt, ziemlich cool aus und hängt die Messlatte für Atmosphäre, Action und auch für Spannung schon ein bisschen hoch. Mhm. Und das geht dann auf dem nächsten Screen weiter, auf dem auf einer Texttafel, die 1990 unter anderem steht, mhm, da wird dann ein Teil der Story erklärt und die wird dann vom nächsten Screen abgelöst. Und der ist wahrscheinlich stellvertretend für das Spiel. Und ich würde auch mal sagen, an den müssen die meisten denken, wenn sie den Namen des Spiels hören. Mhm. Da sieht man nämlich einen roten Hintergrund und eine schwarze Silhouette von einem dieser Terroristen. Und der hat so beide Hände in die Höhe gestreckt und hat in einer Hand martialisch so eine AK-47. Und da gibt's tatsächlich auch eine Bewegung, also das ist animiert. Hm. Und da gibt's dieses wirklich sehr ikonische digitalisierte Kauderwelsch. Wir haben es immer als Yabadi verstanden. Yabadi! Also das wird mit dieser Bewegung eingespielt. Tatsächlich soll es aber, zumindest wenn man den Stimmen in dem einen oder anderen Forum glauben kann, Yamadi heißen und nicht Yabadi. Und das, wenn man ein bisschen Halbwissen ins Arabische und so, also ne, wir können das ja beide nicht. Mahdi bedeutet so viel wie Erlöser. Das muss man aber sagen, wie gesagt, wir können das ja nicht, wir können die Sprache nicht und so, das steht alles auf sehr, sehr wackeligen Beinen.
Ja, also auch da bitte uns nicht beim Wort nehmen. Vielleicht ist es auch einfach nur Kauderwelsch.
Ja, auf jeden Fall diesen Wortfetzen und auch ein paar andere, die werden wir im Verlauf des Spiels immer wieder hören. Unterlegt ist das Ganze mit einem bedrohlich klingenden Soundteppich, also dieser Intro-Screen, mhm, dieser zweite Title-Screen, sage ich jetzt mal, der die Atmosphäre doch gut unterstützt. Und dabei laufen dann die Credits vorbei. Irgendwann werden wir dann aufgefordert, den Feuerbutton zu drücken, wenn wir das nicht vorher schon getan haben, weil uns die Credits nicht interessieren. Und erst dann bekommen wir den zweiten Teil der Story zu lesen, der dann damit endet, dass das Boot unseres Helden an der Plattform landet, also an der Ölplattform.
Genau. Und während ja die Herleitung, die ich gerade so schön runtergerattert bin, damit endet, dass der gute Mann aus dem Schlaf gerissen wird. Also es geht hier noch so ein bisschen weiter. Es wird verlängert hier in dieser Texttafel, dass er ja mit dem Flugzeug dort in die Region gebracht wird, das dann aber abstürzt oder abgeschossen wird von einer Rakete und er landet dann mit seinem Schlauchboot oder zum Rettungsboot im Meer, ist der einzige Überlebende und kann sich dann aber bis zur Plattform retten. Und ja, hier beginnt dann im Prinzip die Story des Spiels.
Mhm. Und hier beginnt dann auch das Spiel, nicht nur die Story. Und das schauen wir uns doch an, denn man ist kurze Zeit später im Inneren der Plattform. Wie sieht denn das Ganze aus, Tobi?
Naja, das Ganze spielt sich so in der Seitenansicht ab und man kann schon schnell erkennen, dass es sich da bei der Darstellung der Plattform im Innern um hauptsächlich lange, insgesamt in Zahlen 22 übereinander angeordnete Korridore handelt, die so durch Treppen und Fahrstühle miteinander verbunden sind. Und in einen Bildausschnitt passen dann so ungefähr, also jetzt in der Höhe, 2 Korridore, würde ich sagen, sodass man einen ganz guten Überblick hat, was um einen herum so passiert.
Wobei ich sagen muss, dass die 2,5 wirklich völlig irrelevant sind, also diese 0,5 völlig irrelevant sind, weil man nur den oberen Teil unter dir noch sehen kann. Da siehst du also keine Informationen, ob da Türen sind, ob da Fahrstühle sind oder sonst irgendwas. Das sieht man nicht. Was man sehen kann, wenn Treppen nach unten führen, ja, aber das würdest du aus deiner Etage sowieso sehen. Aber über dir, das kannst du noch ganz gut sehen, also die Etage über dir, die kannst du fast komplett sehen, also wenn da Türen sind oder Treppen oder was auch immer, das ist sichtbar, du hast tatsächlich eine gute Übersicht, einen guten Überblick in dem Spiel, das finde ich auch.
Ja, und der Bildschirm, der ist dann wie folgt aufgeteilt, also die oberen 2/3, würde ich sagen, sind so fürs Spielgeschehen reserviert und im unteren Drittel haben wir dann eine Anzeige, die uns so über alle möglichen wichtigen Dinge informiert, das heißt, welche Waffe verwende ich gerade, beziehungsweise welche Waffen habe ich zur Verfügung, inklusive der Munition, wie viele Sprengladungen habe ich dabei, wie viele Keycards besitze ich, in welchem Stockwerk befinde ich mich, wie viele Treffer habe ich schon kassiert und das Wichtigste, wie viel Zeit bleibt mir denn eigentlich noch, bis die Bombe hochgeht. Und das alles sieht so ganz nett aus. Die Zeitanzeige ist so eine schicke Digitalanzeige und die Waffen sind auch recht groß dargestellt und haben sogar eine originalgetreue Bezeichnung, wo wir dann auch wieder so ein bisschen beim Thema Realismus und Authentizität sind. Apropos Waffen, wir starten zunächst nur ausgerüstet mit einer 9mm Pistole inklusive 5 Magazinen und 2 Sprengladungen. Alles andere müssen wir uns dann erstmal verdienen bzw. finden. Ja, und unsere Aufgabe ist nun, alle Geiseln zu finden, die Bombe zu entschärfen und das alles in kürzester Zeit, also bis Mitternacht, was genau 25 Minuten bedeutet.
Kommt auf die Version an, aber da kommen wir später auch nochmal zu.
Genau. Und das klingt erstmal gar nicht so viel, ist aber in Wirklichkeit doch recht kompliziert, denn man stellt ziemlich schnell fest, dass diese vielen langen Korridore ein riesiges Labyrinth darstellen und die auch noch alle ziemlich ähnlich aussehen. Das heißt, man verliert da relativ schnell die Orientierung. Die Steuerung ist simpel gehalten, links und rechts für die entsprechende Richtung, nach unten für eine elegante Rolle vorwärts im Lauf, die dann in so einer knienden Angriffsposition endet, so Bond-like ein bisschen. Und geschossen wird natürlich mit der Feuertaste, springen kann man nicht, braucht man auch nicht. Tasten auf dem Keyboard braucht man auch nicht viele, mit Space können Sprengsätze angebracht werden, mit den F-Tasten werden die Waffen durchgewechselt. Erschwert wird das Ganze dann noch durch die Umstände, dass einige Korridore durch Wände versperrt sind, logischerweise, die man nur über dann eines darüber oder darunter liegende Stockwerk umgehen kann. Also ne, ich renne in eine Sackgasse, Mist, muss ich ein Stück zurück, irgendwie eine Treppe suchen, die nach oben führt, kann dann oben über das Hindernis hinweglaufen und muss dann wieder eine Etage tiefer gehen und kann dann meinen Weg fortsetzen. Dazu muss man aber auch erstmal eine entsprechende Treppe finden oder einen Fahrstuhl, wobei man für Letzteres, wenn man Pech hat, auch noch eine Keycard braucht. Also für die Fahrstühle braucht man auch Keycards, um ihn zu benutzen. Blöd nur, wenn man keine mehr hat oder man auf der Suche nach Treppe oder Fahrstuhl komplett die Orientierung verliert. Das passiert auch nicht gerade selten.
Ja, wollte ich auch kurz sagen.
Ja, und das ist vielleicht auch wirklich ein Manko an dem Spiel. Es gibt weit und breit keine Map, die ich mir anzeigen lassen kann, die uns irgendwie sagen würde, wo ich mich befinde, geschweige denn, wo ich hin muss oder wo ich schon gewesen bin. Und da hilft eigentlich auch die Info, in welchem Stockwerk ich mich gerade befinde, nicht so wirklich weiter.
Ja, das ist tatsächlich richtig nervig. Auch jetzt beim Wiederspielen ist mir das wieder aufgefallen. Wie gerne hätte ich da irgendwie eine Map gehabt für dieses Spiel. Ich habe dann an solche Spiele wie Castlevania Symphony of the Night gedacht. Du musst ja gar keine Map haben der ganzen Plattform, aber dass du zumindest da, wo du schon gewesen bist, dass du da eine Map zeichnest quasi.
Genau, so eine explorierende Map, ne?
Genau.
Ja.
Das hätte ich halt richtig, richtig gut gefunden. Dann würde nämlich auch einer der nervigsten Aspekte vielleicht ein Ticken weniger nervig sein, denn es gibt diese Momente, da läufst du in eine Richtung, ja, und dann läufst du in eine Sackgasse und dann musst du den ganzen Weg wieder zurücklaufen und du verschwendest oder ja, doch verschwendest damit einfach super wertvolle Zeit.
Auf jeden Fall, ja. Und Zeit, haben wir ja gelernt, ist einer der wichtigsten Faktoren hier im Spiel. Ne?
Ja, du hast nur 25 Minuten Zeit.
Ja.
Und das ist wirklich nicht viel.
Nee. Und das ist auch tatsächlich häufiger mal der Fall, dass man über längere Zeit hinweg lange Strecken zurücklegt, in denen nichts passiert. Das heißt, man trifft dann auch auf keine Gegner. Das ist nervig, manchmal auch notwendig. Und es macht das Ganze auch irgendwie spannend, denn man weiß, dass eigentlich jederzeit Gegner auftauchen könnten, weiß aber nicht, ob und wenn ja, wann. Also da entsteht dann schon so ein bisschen das Gefühl von so Undercover-Mission. Man ist halt ziemlich alleine auf dieser Plattform. Mhm. Da ist kein Betrieb, da sind keine Zivilisten oder irgendwie Menschen, die da rumlaufen, außer ne, Gegner, denen wir hin und wieder begegnen, sprechen wir gleich noch drüber. Aber ansonsten ist man da ziemlich einsam unterwegs.
Wäre aber auch ziemlich schlecht, wenn da andauernd Gegner auftauchen würden, weil man hat ja nicht unendlich Munition und man hat ja auch nur 10 Hitpoints. Das ist ja auch nicht viel. Also man wird ja schnell getroffen, gerade wenn Gegner von vorne und von hinten kommen. Und kommen wir auch gleich noch zu. Man dreht sich ja nur sehr langsam um. Mhm. Es ist zwar eine schöne Animation, aber sie ist langsam und dann muss man auch erstmal wieder schießen. Also man wird schnell getroffen und insofern wäre es sehr, sehr schlecht, wenn andauernd Gegner kämen. Dann müsste das ganze Spiel anders designt sein.
Ja, definitiv. Wir haben Geiseln erwähnt, wir haben die Bombe erwähnt, die müssen wir nun suchen und zwar hinter Türen, an denen wir vorbeikommen, die wir teilweise einfach öffnen können, manchmal aber auch nicht. Dann kommen die besagten Sprengsätze zum Einsatz, von denen wir ja anfangs nur 2 haben. Ja, und weil es gerade so gut passt, das Öffnen der Türen ist ja ähnlich hakelig wie deine Drehung, die du gerade erwähnt hast. Im Prinzip könnte es so einfach sein. Also man steht vor der Tür und drückt die Space-Taste und dann geht unser Held auch in so einer ganz netten Animation in die Hocke und bringt da irgendwie so eine Sprengladung am Schloss an. Wichtig ist, dass man danach halt sofort ja, sich entfernt von der Tür.
Ja.
Ein paar Schritte, nicht so weit, aber ein paar Schritte. Und es passiert nicht selten, dass man intuitiv in die falsche Richtung läuft.
Ja.
Und auch dann muss er eine Drehung machen. Diese schön animierte Pirouette, die toll aussieht, aber ja in dem Fall dafür sorgen kann, dass einfach zu viel Zeit dabei drauf geht und man ja es nicht rechtzeitig schafft, aus dem Radius dieser Explosion rauszukommen. Ja, und dann sprengt man sich selbst in die Luft.
Ja, das ist wirklich richtig, richtig doof. Also im Prinzip muss man, wenn man zum Beispiel von links gekommen ist und nach rechts läuft, an die Tür, Space drücken und dann unbedingt nach rechts weiterlaufen.
Genau, man bleibt in seiner Bewegung, ne?
Genau, ansonsten, der Junge steht auf, guckt nach rechts, dann möchtest du vielleicht aber nach links laufen, dann macht er erst diese Drehung und die dauert zu lange, ja, und dann sprengst du dich in die Luft.
Ja.
Und das ist wirklich, wirklich nicht gut. Da muss man, ja, da haben sie nicht nachgedacht, irgendwie. Also die Bewegungen, das ist mir jetzt beim Wiederspielen noch aufgefallen, die sind so ein bisschen so, du hast immer Felder, du läufst immer genau ein Feld weit. Mhm. Es gibt ja dann Spiele, da kannst du so Mikro-Schritte machen, so pixelweise quasi, dass du näher an den Rand kommst, um dann irgendwie weiter rüber zu springen oder so, ne? Weißt, was ich meine?
Ja.
Es geht hier nicht. Wenn du hier einmal in eine Richtung drückst, das D-Pad oder den Stick, was auch immer, dann läufst du genau ein Feld weiter.
Genau.
Und das ist beim Umdrehen genauso. Es gibt immer diese Animation. Das ist mir auch beim Fahrstuhlfahren ständig passiert. Du läufst in den Fahrstuhl rein, du willst in die andere Richtung, dann macht er so eine 270-Grad-Drehung, also die Richtung und wieder zurück. Und du denkst, was soll das? Hat er irgendwie, ist das Jean-Claude Van Damme? Hat er Ballett gelernt oder was?
Ja, nur, dass es da natürlich nicht so schlimm ist beim Fahrstuhl. Ne? Da ist es
nicht egal. Beim Fahrstuhl ist es nicht schlimm, es ist nur nervig, wenn das immer wieder passiert, weil es dich einfach aufhält.
Und es summiert sich ja auch ein bisschen und wir haben wenig Zeit.
Genau.
Ja, aber in erster Linie ist es nervig. Und ja, wenn man das einmal weiß, wie sich das verhält, dass man in die Richtung weiterlaufen muss, aus der man gekommen ist, dann geht das auch. Aber oft, ja, im Eifer.
Ich wollte gerade sagen.
Vergisst man das auch mal und drückt intuitiv in die andere Richtung und dann, ja.
Ja, und dann hast du nämlich die A-Karte, hast vielleicht schon sehr weit gespielt und dann bringt dich deine eigene blöde Bombe um. Also das ist... Ja.
Speichern geht natürlich nicht, ne? Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden.
Warum haben sie ihm keinen Dietrich gegeben?
Tja.
Er hätten doch auch zwei Dietriche.
Vielleicht hat er ihn verloren.
Ja gut, okay, sein Flugzeug wurde abgeschossen, er ist ins Meer gefallen mit seinem Schlauchboot.
Da kann so ein Dietrich mal verloren gehen, ne?
Dann kannst du, ja, hast du natürlich nicht ganz unrecht.
Naja. Wenn man es dann aber mal geschafft hat, die Tür aufzumachen, ohne sich in die Luft zu sprengen, dann gibt es da so ein paar Möglichkeiten, was sich hinter der Tür verbergen kann. Da gibt es einmal den leeren Raum.
Ja, Pech gehabt.
Genau, blöd.
Vor allen Dingen, wenn man dafür eine Sprengladung verbraten hat. Ja. Wenn man die Tür einfach nur aufmachen konnte, ja gut, dann hat man ein bisschen Weg unter Umständen.
Ja.
Auch doof, aber...
Alles schon vorgekommen.
Ja.
Dann natürlich Waffen, also eine 9mm haben wir ja schon, aber es gibt noch zwei weitere im Spiel, nämlich eine wunderschöne Shotgun und eine Uzi, sprechen wir gleich noch drüber. Munition können wir finden, weitere Sprengladungen oder Keycards für Türen oder Fahrstühle, die findet man auch hier und da. Wir können Geiseln finden, von denen erfahren wir wo bzw. hinter welcher Tür sich weitere Geiseln befinden. Wir treffen auf Wissenschaftler, die uns ebenfalls Tipps geben. Da gibt's einmal Dr. Feelgood, der uns heilen kann, also der versorgt uns mit so Medipacks. Und wir können auf Professor Joe treffen und von dem erfahren wir, wie die Bombe entschärft werden kann. Und dann gibt's noch Janet, eine rätselhafte junge Frau, die uns den Weg zum Professor verrät und von der wir nicht so genau wissen, was ihr Auftrag ist und wie sie zu Bob steht. Bob ist übrigens der Name unseres Protagonisten. Ist das seine Freundin?
Ist das die Lady auf dem Plakat, also auf dem Titlescreen?
Man weiß es nicht so genau. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass tatsächlich auch die Rettung seiner Freundin mit ins Mission Briefing gehört. Aber das habe ich nur irgendwo gelesen, in keiner offiziellen Schrift und auch nur einmal, glaube ich. Und ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, warum. Also was macht denn seine Freundin auf der Ölbohrplattform?
Vielleicht gehört sie zu den eingeladenen UN-Menschen.
Ja.
Vielleicht ist sie Sekretärin oder macht Kaffee oder so, was Frauen in den 80ern halt so durften. Heute wäre sie natürlich CEO oder was weiß ich was.
Vielleicht ist sie seine Geliebte, seine Affäre.
Okay, und was, aber das erklärt doch trotzdem nicht, was sie auf der Bohrinsel macht. Ich versuche wenigstens gerade noch Show wie 80er-mäßig herzuleiten, was sie da auf der Bohrinsel macht.
Mir fallen keine weiteren anzüglichen Dinge ein.
Er trägt doch gar keinen Anzug.
Er heißt auch nicht Dietrich.
Lass uns nochmal zum letzten kommen, nämlich die Bombe. Das ist das Letzte, was wir hinter einer der Türen finden können. Und wenn wir die gefunden haben, dann ist das Spiel auch fast vorbei, ne?
Fast, genau. Die muss dann natürlich nicht nur gefunden, sondern auch noch entschärft werden. Aber auch da sprechen wir gleich noch drüber. Übrigens, ob eine Tür verschlossen ist oder nicht, also sprich, ob ich da eine Keycard brauche oder nicht, das muss ich ausprobieren. Das kann man so erstmal nicht erkennen, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Das heißt, ich stehe vor der Tür, glaube, man drückt nach oben und dann geht er durch oder eben auch nicht. Und wenn nicht, kann ich eben ja versuchen, die aufzusprengen.
Oder eine Keycard benutzen, wenn ich eine habe.
Oder eine Keycard benutzen, genau.
Aber da gibt es ja noch ganz andere Probleme. Gegner zum Beispiel, aka Terroristen.
Mhm.
Und von denen gibt es einige, allerdings hat man auch hier auf moderaten Realismus geachtet und die Typen sind relativ homöopathisch im Spiel platziert. Mhm. Haben wir ja schon gesagt, ne, dass man teilweise wirklich rumläuft und eine ganze Zeit lang niemanden trifft und dann tauchen die plötzlich auf und dann auch durchaus in Scharen.
Ja.
Da kommen dann kleine Wellen, bestehend aus 3 bis 8 Terroristen, die von beiden Seiten angreifen können. Und die Sprites der Typen, die unterscheiden sich optisch so ein bisschen. Ich glaube, es gibt 3 verschiedene. Was den Skill angeht, sind die alle gleich, allerdings doch unterschiedlich bewaffnet.
Ja.
Auf jeden Fall beschießen die uns von beiden Seiten und brüllen dabei halt dieses arabisch klingende Kauderwelsch. Ähnlich wie wir es schon im Intro gehabt haben, gibt auch noch 2 oder 3 andere Samples, die noch ein bisschen länger auch teilweise sind. Aber wie gesagt, ist alles Kauderwelsch. Was unser Glück ist, nicht jeder Schuss trifft, sodass man natürlich Gelegenheit, sich zu wehren und zurückzuschießen.
Genau.
Übrigens, das ist etwas, was ich jetzt auch beim Wiederspielen tatsächlich auch einmal ausprobiert habe, was ich früher nicht wusste. Im Internet liest man nämlich, dass man sich während eines Gefechts auf keinen Fall umdrehen soll, weil man dadurch wertvolle Zeit verliert und die Kugeln, ja, die treffen einen halt, weil, wie gesagt, diese Umdrehanimation, während der kann man nichts machen. Und stattdessen soll man einfach sich auf die Gegner vor einem konzentrieren und dann weiterlaufen, so weit, bis der Gegner hinter einem aus dem Sichtfeld verschwindet und aus Gründen, wie Sebo sagen würde, landen die dann vor einem.
Ja, habe ich auch nicht gewusst, bis ich es hier in der Vorbereitung gelesen habe, muss ich dringend mal ausprobieren, denn das ist ja tatsächlich so ein Punkt, gerade wenn es später immer mehr Gegner werden, wenn die Wellen größer werden, wo man dann irgendwann einfach platt ist, weil man sich die ganze Zeit hin und her umdreht und durch diese Drehung, wie du gesagt hast, laufende Treffer einsteckt.
Ja.
Und das ist hier auf jeden Fall ein ganz guter Trick.
Und da gibt es ja auch eine Progression, ne? Je weiter man im Spiel voranschreitet, desto häufiger trifft man auch auf Gegner.
Ja.
Das Gute ist, dass das immer an den gleichen Stellen der Fall ist. Wenn man sich das also merkt, dann ist man beim nächsten Spiel zumindest vorbereitet.
Ja, das ist cool.
Genau. Und wenn wir da unsere Waffen kurz durchgehen, wir haben ja am Anfang nur unsere 9mm, mit der brauchen wir 2 Schüsse, um einen Terroristen zu erledigen. In der US-Version sind es 3. Die Shotgun oder die Uzi, die brauchen jeweils nur einen Schuss, beziehungsweise letztere eine Salve. Das hat spielerisch alles seine Vor- und Nachteile. Die 9mm, das ist so der Allrounder. Die Shotgun, die ist halt super mächtig, nur ein Schuss. Aber dafür recht langsam, da man halt nachladen muss. Und die Uzi, das ist so die Premium-Waffe, die alles niedermäht. Ja, und weil das Ganze halt echt gut zur Sache geht, das pixelige Blut schon ein bisschen spritzt und sich die Leichen auf den Fluren türmen, da muss man schon sagen, dass das irgendwie auch Bock macht. Vor allem mit den schweren Waffen.
Ja, ist schon ganz geil.
Ja, ja. Also ich habe es damals hauptsächlich wegen der Shotgun gespielt, muss ich sagen.
Ja.
Dieses Nachladegeräusch ist schon. Also die haben schon Wumms. Und ich spiele ja aktuell Call of Duty. Und Philippe hat mich mal gefragt, warum ich Call of Duty so gerne mag, beziehungsweise das Gunplay so gerne mag. Und einer der Gründe ist, dass die Waffen da Wumms haben, die haben einen Effekt. Ich habe so das Gefühl, okay, da passiert wirklich was. Das sind nicht einfach nur Polygone, sondern, also klar sind es einfach nur Polygone, aber da ist ein Effekt zu merken. Und ich habe bei diesem sehr simplen 2D-Spiel gerade mit der Shotgun ein total ähnliches Gefühl. Ist völlig verrückt, weil die Spiele so weit auseinander liegen.
Ja, voll.
Wir haben da mal, als wir über, ich glaube, Streets of Rage 2 gesprochen haben, da haben wir über diese Zehntelsekunde, die das Bild einfriert, wenn du den Gegner triffst, was Wumms gibt.
Dieses Feedback, ne?
Genau. Und das macht dieses Spiel durch seine Geräusche, durch seine Waffengeräusche.
Ja.
Und das macht es gut.
Voll. Bin ich komplett bei dir. Vor allem die Shotgun, wie du gesagt hast, die hat man ja nicht sofort. Man hat ja nur die 9mm und die ist auch cool.
Ja, die ist auch gut.
Aber wenn du dann zum ersten Mal diese Shotgun findest, und das dauert eine Weile, bis man die findet, die ist schon nicht gleich am Anfang zu finden.
Geht, okay, die ist im ersten, also ich habe sie im ersten Turm schon gefunden.
Ja, aber kann auch passieren, dass man an der vorbeirennt, so, ne?
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie mehrfach im Spiel zu finden ist.
Ich glaube nicht, ne.
Okay.
Ich glaube nicht, tatsächlich. Aber wenn du sie dann gefunden hast, der Sound, der Rückstoß, das Nachladen, das Mündungsfeuer, macht schon ein bisschen Bock. Naja. Und so kämpft man sich dann durch dieses Labyrinth von Gängen und Korridoren und durchsucht Räume, tötet Gegner und sammelt so Dinge ein und hofft, dass man irgendwann alle Geiseln gefunden hat und die Bombe findet, die dann entschärft werden muss. Wobei man technisch gesehen die Geiseln eigentlich gar nicht retten muss. Denn wenn man den Weg zur Bombe auch so kennt, dann kann man sich auch direkt bis dahin durchschlagen. Und man munkelt hier, dass der Weg übers Dach übrigens der schnellste ist.
Aber nicht in dem Bereich, wo du anfängst, weil das ist der erste Turm, was ich eben gerade schon angedeutet habe. Mhm. Du musst einmal auf jeden Fall so einen langen Gang draußen rumrennen, der ist relativ weit unten.
Der oder die beiden Türme verbindet. Ne?
Genau, genau.
Ja. Und wenn wir jetzt hier von Türmen sprechen, dann sind das im Prinzip nur besonders hohe, übereinander getürmte Korridore, die sehen nicht aus wie Türme, das sind einfach nur Etagen, wenn man so will. Also man muss sagen, ne, das Game Design hier ist relativ schlicht, viel mehr als diese Korridore gibt es da nicht. Und selbst wenn du ganz oben bist und über dir nichts mehr kommt, das endet dann im Schwarzen.
Da kommt ist ja auch Nacht.
Ja. Naja, zumindest war das gar nicht so einfach, sich da zu orientieren in diesem Labyrinth. Und das, was man damals gemacht hat, oder zumindest die meisten in der Mangelung einer Map, das war natürlich, sich eine Karte selber zu zeichnen. Das heißt, man hatte dann irgendwann so ein komplett gefülltes A4-Karo-Blatt mit einer Skizze der gesamten Plattform. Und das war, wenn man sie dann hatte, fürs nächste Mal spielen schon sehr, sehr praktisch und auch zu empfehlen auf jeden Fall. Mhm. Denn ich zumindest mit meinem Orientierungssinn, ich kann mir sowas nicht besonders gut merken. Und das wird hier ja auch durch die wirklich sehr reich aussehenden Hintergründe und Gänge auch noch erschwert. Also diese Maps findet man heutzutage haufenweise im Netz, wobei man natürlich heutzutage auch mit einem Let's Play auf YouTube oder so da schon besser beraten ist. Aber wenn man dann die Bombe irgendwann gefunden hat, Spoiler, das Ding befindet sich in der 17. Etage, dann ist es aber, wie gesagt, noch nicht ganz vorbei, denn hier wartet natürlich noch der Klassiker, nämlich das richtige Kabel, das durchgetrennt werden muss. Tatsächlich gibt es nämlich an der Bombe 4 unterschiedlich farbige Drähte, von denen man den richtigen durchschneiden muss. Wiederum Spoiler, es ist zumindest in der Amiga-Version das Grüne. Und in der C64-Version, die ich hier gerade in den Händen halte, da habe ich noch einen Zettel drin gefunden, mit meinen handschriftlichen Notizen meines 12-jährigen, 13-jährigen Ichs. Da steht, dass es hier das blaue Kabel gewesen ist. Mhm. Also, wer das Vergnügen hat, auf dem C64 zu spielen, nicht verwechseln.
Vergnügen machst du aber bitte in Anführungszeichen mit deinen Klauenhänden.
Ich wollte jetzt niemanden zu nahe treten. Also.
Aber ich muss jetzt gerade nochmal fragen, hast du damals eine Karte gezeichnet?
Ich habe keine Karte gezeichnet, ich habe mir Notizen gemacht. Mhm. Die stehen hier auf dem Zettel, da steht dann sowas wie Floor 23, die Geisel sagt das und das oder so. Aber ich glaube, ich habe mir keine Karte gezeichnet. Ich habe da ein paar Mal, glaube ich, drüber nachgedacht. Das war mir aber irgendwie immer zu nervig.
Mhm. Ich habe auch nie eine Karte gezeichnet. Also ich glaube schon, dass das Leute gemacht haben.
Ja, also das Internet beweist es uns, ja.
Ja, habe ich nie gemacht. Wahrscheinlich auch, weil, so wie du gesagt hast, war mir vielleicht einfach zu nervig.
Ich glaube, bei mir war es der Punkt, ich habe das Spiel schon gerne gespielt. Ich hatte aber eigentlich gar nicht so unbedingt den Anspruch, das durchzuspielen und die Bombe zu finden. Ich wusste ja auch gar nicht so genau, was ich machen muss und was jetzt das Ziel ist. Ich wusste nur, dass es irgendwann nach 10 Minuten so schwer wird, dass ich drauf gehe. Das heißt, ich habe es eigentlich immer wieder nur deswegen eingelegt.
Um die Shotgun zu finden.
Weil ich Bock hatte, ein bisschen zu ballern, genau. Ja, und deswegen war mir dafür dieses Map-Zeichnen auch nicht wichtig genug. Also hätte jemand eine gehabt, hätte ich mir die vielleicht abgepaust oder kopiert. Aber nee, selber zeichnen. Mm-mm. Man muss aber auch sagen, wenn man es dann zu der Zeit ein paar Mal gespielt hatte, man wusste dann schon so ungefähr, die Shotgun ist da. Uzi war ein bisschen komplizierter, das habe ich nicht jedes Mal hingekriegt, glaube ich. Aber die Shotgun habe ich, glaube ich, schon dann jedes Mal gefunden.
Mm. Wir haben ja eben gerade schon ein bisschen erzählt, wie das Ganze aussieht. Gehen wir da doch mal ein bisschen tiefer rein. Und wir haben es hier mit einem Spiel von 1989 zu tun. Und das ist für Amiga-Verhältnisse ja nicht ganz früh, aber definitiv auch kein neueres Spiel. Also schon relativ alt. Und man kann sagen, das Spiel sieht für sein Alter, zumindest okay aus.
Ja, ich find's ganz nett.
Ich finde die Bewegungen der Figuren, die finde ich super. Mhm. Auch wenn ich die kritisiere wegen der Drehung und diesem ganzen Kram. Aber das sieht alles toll aus. Und es gibt so ein paar schöne Details im Spiel. Aber mir ist das alles noch ein bisschen zu wenig. Also das Spiel ist für 89 okay. Wenn man das heute machen würde, dann wäre die Grafik nicht mehr okay. Es gibt Spiele von 89 oder 90 oder 91, wo man sagen würde, okay, wenn ich das in so einem 8-Bit-Stil machen würde oder 16-Bit-Stil, dann wäre die Grafik auch heute noch okay. Das sehe ich bei Persian Gulf Inferno jetzt nicht. Mhm. Aber fangen wir doch mal mit dem an, was mir gefällt. Nämlich die Sprites, beziehungsweise das Sprite des Spielers. Aber auch, wie gesagt, der Gegner. Die sind zwar relativ klein, aber trotzdem einigermaßen detailliert gepixelt. Was hier vor allen Dingen auffällt, ist das doch ziemlich gut umgesetzte Rotoskopieverfahren, also die Bewegungen. Das fällt zum Beispiel bei den Kämpfen und den Schießereien auf. Da gibt's dann so winzige Blutspritzer. Gut, das wurde hoffentlich nicht per Rotoskopie gemacht, die Blutspritzer, wenn die Gegner getroffen werden. Man selbst zuckt allerdings nur, wenn man angeschossen wird. Wahrscheinlich hat der Gute eine schusssichere Weste an. Das würde auch erklären, warum er 10 Schüsse aushält.
Ja, aber auch die Gegner, ne? Wenn du die triffst, dann zucken die ja so zurück und bewegen sich. Und das sieht eigentlich echt cool aus, muss man sagen. Ne?
Ja, also, finde ich auch.
Das haben sie echt für die paar Pixel, die sie da zur Verfügung haben, ziemlich gut gemacht.
Ja, da bin ich auch total überzeugt von. Was die Korridore anbelangt, also die Hintergründe, die sind relativ schlicht gehalten. Die wiederholen sich immer mal wieder. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, da findet man dann durchaus Bereiche, die könnte es vielleicht auf einer Bohrinsel geben. Also in den unteren Etagen, da findet man dann so typisch technische Apparaturen und Rohre. Und wenn man dann weiter nach oben kommt, da gibt's dann Lagerflächen und Büros. Da gibt's dann auch Labore. Ja gut, ob es Labore auf einer richtigen Bohrinsel gibt, keine Ahnung. Da gibt's Schaltzentralen, da gibt's eine Kantine, Umkleideräume mit Spinden, Waschräume und angeblich auch irgendwo ein Basketballcourt.
Ja, ich habe das gelesen. Und als ich es gelesen habe, dachte ich, ja stimmt. Aber es gibt ja auch so diesen
Mandela-Effekt?
Ja, genau. Das könnte hier auch der Fall sein. Wobei der Artikel, in dem ich das gelesen habe, der war ansonsten sehr, ja, sehr kleinteilig und sehr authentisch geschrieben. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Typ sich das ausgedacht hat. Und es gibt ja auch Umkleideräume und angeblich führen die da so ein bisschen drauf hin, auf diesen Court. Aber die Google-Suche hat da nichts ausgespuckt, also die Bildersuche. Und ich habe es im Spiel jetzt auch nicht wiedergefunden. Also mag sein, vielleicht auch nicht. Also wenn es irgendjemand da draußen von euch besser weiß, dann Infos an uns.
Mhm. Ja, ich muss aber auch sagen, als du das erzählt hast, da habe ich auch gedacht, ja, irgendwie, aber auch da Mandela und so, ne? Der Mandela-Effekt. Ja. Man hat doch den Kopf in dem Karton gesehen, oder?
Bestimmt.
Bei 7.
Ganz bestimmt.
Ja, gibt bestimmt eine Version. Egal. Und dann habe ich ja gerade schon die Details erwähnt. Da gibt's wirklich ein paar ganz nette Sachen in den Büros zum Beispiel. Da stehen Schreibtische mit Computern und Bildschirmen. Da stehen Pflanzen rum. Da hängen Bilder an den Wänden oder Feuerlöscher. Es gibt sogar irgendwo einen Cola-Automaten oder sogar mehrere, glaube ich.
Das,
ne?
Das ist super, ja.
Ja.
Auch Toiletten und sowas, ne? Ja.
Genau. Und das ist wirklich nett. Das hätte aber alles noch viel mehr sein dürfen, finde ich. Ich finde die Bereiche sind doch oft sehr leer und sehr eintönig, was ich echt schade finde, weil wenn dann mal solche kleinen Details kommen, dann ist das wirklich nett. Aber es ist für mich einfach zu wenig. Vielleicht liegt es daran, dass die Kamera so weit rausgezoomt ist und vielleicht hätte man mehr machen können, wenn man ein kleineres Sichtfeld gewählt hätte. Aber das wäre dann natürlich auch der Nachteil gewesen, dass du ein kleineres Sichtfeld gehabt hättest. Mhm. Und das muss ich sagen, das macht das Spiel wieder ganz gut. Das Sichtfeld ist top.
Ja. Auch das Scrolling ist super, ne? Das macht schon Spaß, da lang zu laufen.
Ja, finde ich auch. Und Tobi, du hast ja vorhin die Räume erwähnt, ne? Die man aufsprengen kann oder wenn man Glück hat, auch einfach reingehen kann, wenn man die betritt. Dann wechselt die Ansicht in so eine Art, ja, statische Cutscene. Mhm. Also man sieht dann unseren Bob, wie er zum Beispiel an der Tür, am Türrahmen lehnt, die Waffe im Anschlag und reinguckt und dann steht da, this room is empty. So, und dahinter sieht man dann, hinter der offenen Tür sieht man dann einen leeren Raum. Das ist auch ganz nett gepixelt. Und wenn da andere Sachen zu finden sind, also Munition oder neue Waffen oder Geiseln oder Wissenschaftler oder was auch immer, dann gibt's immer einen anderen Bildschirm.
Ja, die sehen ganz cool aus, ne? So im Stil wie der Title Screen auch.
Genau, genau. Man wollte da möglichst nah an einen, ja, ich will nicht Fotorealismus sagen, das wäre übertrieben, aber man hat das realistisch gepixelt. Ja, also es ist nichts verformt, es ist nichts verniedlicht oder so, das würde auch nicht zu dem Spiel passen. Nee. Also es ist schon ganz gut.
Also für so ein kleines und vor allem altes Spiel durchaus ganz ansehnlich. Und ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, weil du ja gesagt hast, dir reicht es nicht so richtig an Grafik. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es schön ist. Schön im Sinne von, das sieht toll aus. Das ist ein schönes Spiel. Aber ich finde, so das Gesamtpaket passt auf der einen Seite. Also das Spiel macht uns nicht vor, ein großes Spiel zu sein, sondern bewegt sich in so einem reduzierten Rahmen. Das ist ja gestalterisch schon sehr reduziert und zurückhaltend.
Mhm.
Und ich finde, das passt aber auch ganz gut zum Spielgeschehen und mehr braucht es eigentlich auch nicht. Also klar, man hätte sich hier und da mal eine Schraube oder eine Niete mehr gewünscht an dem Rohr oder, aber ich finde, in dem, was es ist, ist es sehr stimmig und dadurch sehr atmosphärisch und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja jetzt auch kein großes Studio gewesen, aus dem das Spiel kam. Das ist von den drei Jungs, die sich irgendwie Parsec Software genannt haben, die vorher zwei Spiele entwickelt hatten. Da steckte dann vielleicht auch nicht ganz so viel Know-how und Expertise drin und auch Geld, dass sie da hätten einfließen können. 500.000 auf einer Diskette ist auch nicht so ultra viel. Ja, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Also für ein Spiel von 89 sieht es ganz gut aus, würde ich sagen. Also gerade auch, wenn man es so sich im Gesamten anguckt, mit den Animationen, aber auch mit dem Sound. Und der macht ganz, ganz viel aus hier an der Stelle.
Warte, bevor du da jetzt einsteigst. Mhm. Bei einem möchte ich dir recht geben, nämlich bei der Atmosphäre. Die grafische Atmosphäre, die ist gut getroffen. Es hätte für mich definitiv detaillierter sein müssen, dass ich wirklich sagen würde, das ist gute Grafik. Aber atmosphärisch macht es trotzdem was richtig. Auch mit den Bewegungen, mit den Gegnern und auch mit dem Sound. Und jetzt darfst du gerne mit dem Sound weitermachen.
Genau, denn ich meine diesen reduzierten Detailreichtum, also das widerspricht sich ja so ein bisschen, aber ich finde, den gibt's hier auch auf dieser eher akustischen Seite, denn das Spiel glänzt jetzt nicht mit eingängiger Musik, ist aber trotzdem so permanent mit einem, ja, mit so einem treibenden, irgendwie metallischen Soundteppich auch wieder unterlegt, das so ein bisschen die düstere Stimmung auch ganz gut auflädt. Das eigentliche akustische Highlight, finde ich, sind aber die Soundeffekte und die sind wirklich sehr, sehr stimmungsvoll. Wir haben das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet bei den Waffen. Die sind sehr gut umgesetzt und auch sehr gut eingebaut an den richtigen Stellen. Das geht zum Beispiel los bei den Geräuschen der Schritte, die man macht, wenn man so durch die Korridore läuft. Das sind so metallische Geräusche, also man kann sich das richtig gut vorstellen, wie sich das anfühlt auf diesem Untergrund und der Sound unterscheidet sich sogar nochmal von den Schritten, von den Geräuschen auf so einer Metalltreppe. Das ist echt ganz geil gemacht. Aber auch die Sounds der Fahrstühle sind cool. Also das macht dann so richtig schön Bing, wenn man in dem entsprechenden Stockwerk angekommen ist. Hört sich auch ganz geil an. Oder auch der Sound der explodierenden Sprengsätze an den Türen, der ist auch irgendwie ganz nett und klingt relativ authentisch. Aber ja, was wohl am allereinprägsamsten ist, das sind definitiv die Sounds der Schießereien. Wir haben es ja eben schon gesagt, die Gegner schreien da so ihren arabischen Kauderwelsch. Das für uns nicht arabisch sprechende Menschen schon irgendwie echt klingt. Es sind nur so zwei, drei Samples, aber die transportieren da auch diese Stimmung ganz gut. Allerdings muss man auch sagen, dass man hier annehmen kann, dass sich hier der ein oder andere schon zu Recht beleidigt fühlen dürfte, so wie hier mit Klischees um sich geworfen wird. Also nicht nur in den Sprachsamples, sondern so an der gesamten klischeehaften Darstellung dieser bösen Araber. Also so wie wir uns im Westen das eben so vorgestellt haben oder vorstellen. Naja, und dann sind da halt die Soundeffekte dieser Waffen und die sind so richtig geil satt und realistisch. Du hast es gerade schon anhand der Shotgun angedeutet. Also der Sound fühlt sich schon sehr satisfying an.
Absolut. Ja, ich mach das fast Call of Duty jetzt nicht nochmal auf. Das ist eigentlich schon peinlich genug, dass ich Call of Duty und Persian Gulf Inferno da, jetzt habe ich es schon wieder gesagt, Gulf Inferno da miteinander irgendwie in einen Topf schmeiße. Aber ja, wie gesagt, jetzt beim Wiederspielen habe ich zumindest bei der Shotgun genau dieses Gefühl gehabt.
Okay, und jetzt schnell weiter. Lass uns das nicht nochmal vertiefen.
Eine Sache noch ganz kurz zum Sound. Du hast den Soundteppich erwähnt, die Musik. Die hatte ich tatsächlich komplett vergessen. So unauffällig ist sie im Hintergrund.
Ja.
Also, wenn man es nett sagt, unauffällig. Jetzt, wo ich wieder gespielt habe, muss ich aber auch sagen, wenn sie nicht da wäre, wäre das schon ein bisschen trauriger, das Spiel, weil es dann sehr still wäre. Und so hast du immer so ein leichtes Bedrohungsgefühl durch die Musik im Hintergrund. Und das ist wiederum auch gut gemacht.
Ja.
Wie gesagt, ich habe die komplett vergessen. Sie ist irgendwie ein bisschen egal, die Musik. Aber sie passt zu diesem Spiel und sie passt zu der Situation, in der du dich als Bob befindest. Alleine auf einer Bohrinsel. Du hast 25 Minuten Zeit, um die Atombombe zu entschärfen. Und an jeder Ecke kann ein Terrorist auf dich warten. Das passt.
Ja.
Und das finde ich auch echt gut.
Genau, die ist bedrohlich, die vermittelt auch Spannung und dieses Treibende. Ne? Mhm. Eigentlich ist es auch keine Musik so richtig. Es ist ja irgendwie, es ist keine Melodie drin. Es
eher
ist ja
Ambient.
Ein, ja, genau, es ist so ein Ambient-Teppich irgendwie. Mhm.
Aber es ist cool.
Auf jeden Fall. Also rundum irgendwie auf seine Art ein in sich geschlossenes Spiel. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich glaube, das will es auch nicht sein. Und das, was es so macht, macht es halbwegs richtig, würde ich sagen. Nicht alles. Aber ich glaube, die drei Jungs aus Kopenhagen, die haben da schon einen ganz guten Job gemacht.
Und tatsächlich waren auch gar nicht viel mehr Menschen an dem Spiel beteiligt als diese drei, ne? Kevin Mikkelsen, Jim Rankenberg und Alan Patterson. Leider ist über die Jungs nicht sehr viel zu erfahren, wenn man ehrlich ist. Die Spielewirte von Parsec, die ist auch nicht besonders umfangreich. Neben Persian Gulf Inferno, da gab es noch den Debüttitel, den haben wir schon erwähnt, The Way of the Little Dragon von 87. Das ist ein Fighting Game. Das haben die drei in eben genau dieser Besetzung gemacht. Einzeln haben die noch an anderen Spielen mitgearbeitet, einem Tom und Jerry Spiel oder der Kriegsschiffssimulation USS John Young. Das sind alles eher unbekanntere Titel, die muss man nicht unbedingt kennen. Und weil wir es bisher noch nicht getan haben, schlüsseln wir noch mal kurz auf, wer von den dreien bei Persian Gulf Inferno eigentlich was gemacht hat. Und da fangen wir mal mit dem Kevin Mikkelsen an. Der hat das Ganze produziert und die Story geschrieben. Der Jim Rankenberg oder Rankenberg, der war für die Grafik zuständig, natürlich auch für die Animation, aber auch den Sound. Alan Patterson hat währenddessen das Ganze maßgeblich programmiert. Und der Einzige, über den man wenigstens ein bisschen was erfahren kann, das ist Kevin Mikkelsen. Der hat in einer alten ASM-Ausgabe von 1989 mal ein Interview gegeben und in der hat er so ein paar Dinge erzählt. Unter anderem, dass er 1970 in Kopenhagen geboren wurde, dass er wohl ganz gut in Physik und Mathe war. Er hat auch erzählt, dass er es ganz geil fand, in Deutschland zu wohnen und dass er in den ersten paar Wochen, seitdem er in Deutschland wohnte, was hat er alles gefahren, Tobi? Ein Granada, ein Porsche?
Ford Granada, genau, ein Porsche.
Und noch irgendein Auto, ne?
Ja, ja.
Hat sich sehr gefreut. Also die waren halt noch keine 20, ne? Das ja, muss man ja, ja immer wieder mal bedenken.
Und dann waren sie hier in Gütersloh.
Genau, und dann waren sie plötzlich im großen Gütersloh der Kopenhagen. Das war eigentlich, glaube ich, geil. Egal. Er betonte in dem Interview aber auch, und das war ihm sehr wichtig, dass er sich inhaltlich von den Dingen, die in dem Spiel gezeigt wurden, distanzierte. Er wollte einfach ein realistisch anmutendes Actionspiel entwickeln. Und das, obwohl oder vielleicht gerade weil er eigentlich auf Simulationen stand. Und was er auch noch erzählt hat, finde ich auch noch ganz witzig, er ärgerte sich wohl ziemlich über die deutsche BPJS, also die Indizierungspolitik der BPJS, also heute BPJM.
Genau, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften bzw. jugendgefährdende Medien heutzutage.
Weil es heutzutage keine Schriften mehr gibt. Wer liest denn heute noch?
Richtig.
Und genau das, also die Indizierungsgeschichte, ist wahrscheinlich auch das Interessanteste an der Entwicklungsgeschichte des Spiels.
Und auch das Einzige.
Man kann leider nicht viel mehr dazu finden.
Ja.
Denn natürlich wurde Persian Gulf Inferno, jetzt habe ich es schon wieder gesagt,
ja.
Ist mir jetzt egal, ich sag das einfach weiter. Denn natürlich wurde auch Persian Gulf Inferno von der BPJS indiziert und das Ganze war am 29. November 1991. Und im Antrag, der für die Indizierung vom Stadtjugendamt Bremerhaven und auch Mörs bei der BPJS eingegangen war, Mörs übrigens für ein anderes Spiel, über das wir gleich noch reden, da haben sich die Vorwürfe für die Sachverhalte wie folgt gelesen. Nämlich ist, Zitat, Gewalt der wesentliche Spielinhalt, denn mit dem Spiel wird spielerisch das Erschießen der in Klammern arabischen Terroristen eingeübt. Da die Darstellung des Spiels zudem sehr realistisch sei, sei zu befürchten, dass mit solchen Spielinhalten die ohnehin schon hohe Akzeptanz an Gewalt bei Kindern und Jugendlichen weiter steige. Zitat Ende.
Und hinzu kommt natürlich auch, dass in dieser Zeit, also Anfang 91, das steht hier nicht drin, aber ich kann mir vorstellen, dass das da auch mit reingespielt hat, dass es da wieder zu vermehrten Spannungen in der Golfregion gekommen ist. Wir erinnern uns an den Einmarsch von Saddam Hussein mit seinen irakischen Truppen in Kuwait, was dann letztendlich auch zum zweiten Golfkrieg geführt hat. Und das war damals ja geopolitisch sehr brisant, sodass man das vielleicht bei der BPJS auch für ziemlich unpassend gehalten hat, diese Thematik da auch noch in so ein Unterhaltungsspiel mit reinzupacken. Ne? Steht jetzt hier wie gesagt nicht drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass das da auch so ein bisschen mit reingeschwungen haben könnte.
Aber der Reihe nach. Wir haben ja schon gesagt, das originale Spiel für den Amiga, das ist tatsächlich zuerst in den USA erschienen und wurde da von der Firma Innerprice veröffentlicht. Das war 1989. Innerprice war ursprünglich tatsächlich ein dänisches Unternehmen, das seine Entwicklung und den Vertrieb aber in die USA verlegt hatte und die hauptsächlich für den Amiga entwickelt haben. Auf jeden Fall war die Erstveröffentlichung in den USA doch relativ ungewöhnlich, denn immerhin handelt es sich bei dem Spiel ja um ein europäisches Produkt. Und abgesehen davon war der Amiga in den USA ja längst nicht so populär wie hier bei uns. Also, und das ist noch geschönt. Ich glaube, in den USA, na, den Amiga, den kennen da die wenigsten. Die C64, glaube ich, war da noch ein bisschen größer. Aber ja. Der Amiga, hm. Und warum das so ist, das lässt sich tatsächlich nur vermuten. Dazu, Tobi, hast du jemanden befragt, der es wissen könnte?
Ja, und zwar unseren lieben Richie Löwenstein. Der hat damals den C64-Port von Persian Gulf Inferno umgesetzt. Hören wir doch mal, was der dazu meint.
Ja, grüß euch. Ich hatte mit den Jungs vom PASIC eigentlich gar keinen Kontakt. Ich habe die nur einmal getroffen, als ich in Gütersloh war und wir ein paar Dinge zu besprechen hatten. Und von daher kann ich jetzt wenig dazu sagen, ob das Game tatsächlich in den USA 1989 und in Europa dann erst 1990 erschienen ist. War ja zu der Zeit auch so, dass Spiele ganz häufig in verschiedenen Regionen rund um die Welt zu ganz verschiedenen Zeitpunkten veröffentlicht wurde. Insofern würde es mich nicht wundern, ob das so ist und warum das so ist, kann ich also nicht sagen. Wenn es aber so ist, dann hätte ich eine Theorie, warum oder was der Grund dafür sein könnte. Und zwar glaube ich, dass in den USA das Spiel halt direkt für Amiga veröffentlicht wurde. In Europa wiederum kann ich mir vorstellen, dass Magic Bytes beziehungsweise eigentlich die Micropartner GmbH als verantwortliche Unternehmung hinter dem Magic Bytes Label, dass der Ralf damals drauf aus war, einen Sim-Release über alle Plattformen zu starten, sprich also Amiga, ST und C64 gleichzeitig, damit man das Marketing halt optimieren kann und dementsprechend auch mit weniger Geld mehr Umsatz erzielen kann. Und da musste man dann wahrscheinlich auf die Portierungen warten. Bei mir war es zum Beispiel so, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich das Amiga Original bekommen habe, aber ich hatte jedenfalls nur wenig Zeit, ein paar Wochen, um den Port zu machen. Aber ja, ein paar Wochen sind dann halt eben schnell mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr und so würde sich der Zeitunterschied erklären. Die andere Erklärung, die ich habe, es könnte sein, dass der Rechtsstreit zwischen Micropartner und PASIC Software ursächlich war für eine spätere Veröffentlichung in Europa. Ich weiß, dass Magic Bytes damals versucht hat, quasi das Spiel als sein Spiel zu deklarieren und ich kenne keine Details, aber es war, also auf mich wirkte es so, als wollte man da ein paar PASIC so ein bisschen ausboten und sich um die Zahlung drücken. Und da kam es dann eben zu einem Rechtsstreit. Ich habe damals eine Anfrage bekommen, ob ich gegebenenfalls vor Gericht aussagen würde. Dazu ist es dann nie gekommen. Also hat man sich dann irgendwie wohl anderweitig einigen können. Aber Magic Bytes hatte schon so einen Ruf. Ja, da wurden öfter mal, was man so hört, Autoren nicht so bezahlt, wie das vielleicht vereinbart war. Bei mir selber war alles fair und gut. Insofern, ich kann mich nicht beklagen. Aber der Ruf der Firma war schon so. Insofern, das könnte auch ein Grund dafür sein, dass das Spiel dann in Europa eben später veröffentlicht wurde. Und oder vielleicht auch, um die Arbeiten an der deutschen Fassung abzuschließen, sprich die North Sea Inferno, was ja dann quasi die Neufassung, kann man nicht sagen, es ist eigentlich genau dasselbe Spiel. Es ist ja, hat sich ja überhaupt nichts geändert, außer dem Titel und dem Namen eben. Und damit wollte man ja die Indizierung von Persian Gulf Inferno quasi aushebeln. Einfach dasselbe Spiel nochmal veröffentlichen, nur mit einem anderen Titel. Und dann nochmal ein paar Wochen verkaufen. Hat ja auch ganz gut geklappt erstmal. Genau, das wären so meine Theorien dazu. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei eurer Diskussion.
Naja, immerhin hat er eine Idee und klingt jetzt auch nicht unbedingt falsch, wenn man so überlegt, ja, okay, Marketing gleichzeitig rausbringen, günstigeres Marketing, ja, kann schon sein. Vielleicht gab es auch irgendwie noch eine Danish Connection oder so.
Ja. Wahrscheinlich hat man ja auch damit gerechnet, dass das nicht allzu lange dauern würde. Ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen.
Mit der Umsetzung für den C64?
Genau, ja.
Mhm. So lange hat es nicht gedauert, aber ein bisschen dann doch. 1990 war es. Da ist dann Persian Gulf Inferno auch in Deutschland erschienen. War aber, wie gesagt, nicht lange im Verkauf, denn schon ein knappes Jahr später wurde es indiziert. Das gilt übrigens auch für die alternative Version des Spiels, die man kurzerhand in North Sea Inferno umbenannt hat, um der Indizierung zu entgehen.
Ah, North Sea, wir erinnern uns, Sprengkommando Atlantik, im Englischen North Sea Hijack.
Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Das Geschehen des Spiels, das wurde hier einfach in die europäische Nordsee verlagert. Dadurch hat man sich erhofft, dass die BPJS den Fall anders beurteilen würde. Dem war allerdings nicht so. Das Spiel wurde am selben Tag indiziert, genau wie Persian Gulf Inferno. Da ist Mörs dran schuld gewesen beim North Sea Inferno.
Danke,
vielen Mörs. Dank. Ich finde es ganz interessant, dass die ein alternatives Spiel gemacht haben. Das bedeutet ja irgendwie, dass sie davon Wind bekommen haben müssen, oder?
Na, sie werden sich's gedacht haben, ne?
Du hast schon recht.
Wie Ritchie schon gesagt hat, damals wurde alles indiziert. Er zitiert ja gerne Blue Max oder Silent Service, wo noch nicht mal Blut zu sehen ist.
Aber auf der anderen Seite, bei North Sea Inferno schießt du ja auch auf Menschen und man sieht ja sogar in der Amiga-Version auch Blut. Also dann ist das schon eher, ich könnte mir eher vorstellen, dass die gedacht haben, dass das arabische Terroristen in der Golfregion, dass das Probleme macht und dass die deswegen gesagt haben, ja, okay, North Sea Inferno, wir ändern nur den Titel, mehr verändern wir nicht für das Spiel. Hoffen wir mal, dass es durchgeht. Also die haben wirklich lowest effort, den man überhaupt haben kann, an den Tag gelegt. Hat offensichtlich nicht gereicht.
Nee, wäre aber auch relativ blauäugig, muss man sagen. Also wenn man sich jetzt die Zeit vorstellt, was da alles wirklich auf dem Index gelandet ist, und das muss den Menschen bei Magic Bytes ja auch klar gewesen sein, dann hätte man sich das ja schon ausrechnen können. Aber vielleicht ist es auch so, wie Ritchie sich auch gedacht hat, dass man einfach noch ein bisschen Geld mitnehmen wollte. Es hat ja auch mal ein bisschen gedauert, bis so ein Ding dann wirklich indiziert wurde. Also die Zeit bis dahin wollte man vielleicht noch mitnehmen.
Aber in dem Fall hat es ja gar nicht länger gedauert. Es ist ja am gleichen Tag indiziert worden. Die sind beide im selben Antrag und die wurden beide am 11.11. indiziert und am 29.11. wurde es bekannt gegeben.
Im Bundesanzeiger.
Genau.
Ja, also ein paar Tage dazwischen.
Ja, aber da kannst du doch in der Zeit auch einfach Persian Gulf Inferno weiterverkaufen.
Ja, ich weiß es doch auch.
Gott, ich springe in dieser Folge total hin und her zwischen Gulf und Gulf, ne? Du hast mich total versaut.
Sag doch einfach Gulf. Wie dem auch sei, wir werden es nicht hundertprozentig rauskriegen und können hier auch nur so ein bisschen vermuten. Spielerisch gleicht North Sea Inferno im Prinzip aber auch fast hundertprozentig dem Original, außer dass hier direkt bei der Gelegenheit nochmal so ein paar spielerische Service-Features eingebaut worden sind. Wahrscheinlich hat man hier einfach die Gelegenheit genutzt und auch so ein paar Dinge ausgebessert, die vielleicht auch erst nach der VÖ aufgefallen waren. Da gibt es zum Beispiel ein ganz nettes Feature, da sind zum Beispiel geöffnete Türen bereits als solche erkennbar.
Ja, das ist mir sofort aufgefallen, das fand ich mega. Du machst eine Tür auf und die bleibt dann offen. Also du siehst, oh, da bin ich schon gewesen, da brauche ich nicht nochmal hinzugehen. Das ist, und das haben wir ja bisher gar nicht klar gemacht, das macht Persian Gulf Inferno, jetzt sage ich wieder Gulf, macht das noch komplizierter und noch unübersichtlicher, weil du machst eine Tür auf und Bob, der Trottel, macht die wieder zu. Damit du als Spieler am Anfang, erstmal ist das ja völlig egal, aber dann fährst du mit dem Fahrstuhl hoch, dann fährst du mit dem Fahrstuhl runter und dann weißt du nicht mehr, warte mal, in welchem Stockwerk bin ich denn da jetzt überhaupt gewesen? War ich schon an dieser Tür? Nee, keine Ahnung. Aber das ist wirklich... Das haben sie gut gemacht bei North Sea Inferno.
Aber es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die sich unterscheiden. Zum Beispiel die Game-Over-Grafik, die sieht anders aus. Der Gewalt- und der Blutanteil ist aber weiterhin genau gleich. Was sich aber unterscheidet, sind, glaube ich, die Leichen in den Gefechten.
Ja, die verschwinden bei North Sea Inferno sofort. Bei Persian Gulf Inferno, da läufst du aus dem Bild, also du läufst weiter, die Leichen bleiben liegen, du gehst zurück, die sind weg. Bei North Sea Inferno sind sie sofort weg. Was auch anders ist bei North Sea Inferno, du hast 10 Minuten mehr Zeit für das Spiel. Das in Verbindung mit der Tatsache, dass die Türen offen bleiben, spricht sehr für North Sea Inferno. Auch wenn das eigentlich, also ist ja nur der Title Screen. Selbst, das muss ich nochmal ganz kurz sagen, selbst die arabischen Schreie und auch dieser rote Screen, wo die Silhouette von diesem Araber und der dann Jabadi schreit oder was auch immer.
Ja.
Selbst das ist drin geblieben. Also sie haben wirklich nur den Namen ausgetauscht in der Amiga-Version und so ein paar Feinheiten gemacht. Aber was wiederum klar gegen North Sea Inferno spricht, sind die Hitpoints. Ich habe das nämlich vorhin noch ausprobiert. Ich habe beide Spiele gestartet, bin zum ersten Terroristen gegangen und habe mich abballern lassen. Mhm. Bei North Sea Inferno 5 Hitpoints tot. Mhm. 5. Wir haben ja schon etabliert, dass er 10 hat. Mhm. Dann habe ich Persian Gulf Inferno gestartet, bin zum ersten gelaufen. Er hat geschossen, mich getroffen, 1 Hitpoint. Dann hat er nochmal geschossen, hat vorbeigeschossen. Dann hat er geschossen, wieder getroffen, 2. Hitpoint. Dann hat er wieder geschossen, vorbeigeschossen. Und so ging das die ganze Zeit. Der hat jeden zweiten Schuss an mir vorbeigeschossen.
Okay.
Plus die Tatsache, dass ich 10 Hitpoints habe. Der gute Mensch musste 20 Mal auf mich schießen, bis ich tot war. Bei North Sea Inferno musste er 5 Mal auf mich schießen, bis ich tot war. Das ist schon wirklich krass.
Mhm.
Also es ist wirklich ein exorbitanter Unterschied. Und wenn sich das im weiteren Spiel auch so verhält, ja, es ist geiler, du hast 10 Minuten mehr Zeit und es ist viel geiler, dass du siehst, in welchen Räumen du schon gewesen bist, weil das die Orientierung erleichtert. Aber weniger Hitpoints und du wirst mit jedem Schuss getroffen, das ist schon richtig scheiße.
Ja, das ist hart auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, hat man auch mehr Munition?
Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher.
Ich meine, das mal irgendwo gelesen zu haben.
Du kannst bei North Sea Inferno auf jeden Fall auch sehen, wie viele Geiseln du noch befreien musst.
Ja.
6 sind das. Also da sind ein paar Änderungen drin, ein paar sind sehr cool. Aber das mit den Hitpoints und wie viel du getroffen wirst, das ist wirklich gar nicht geil.
Ja.
Aber es gab doch noch eine weitere Version.
Genau, es gab noch einen Port für den C64, der ist ja auch etwa in der Zeit entstanden. Und den hat auch Richie Löwenstein umgesetzt für Magic Bytes, wie er sagt, in seinem Wohnzimmer. Und ja, mit dem Port hat er wohl auch ordentlich zu kämpfen gehabt, durch die starken Limitierungen, die der C64 dann natürlich gehabt hat. Immerhin musste er da die 512K vom Amiga irgendwie auf 64K runtercrunchen. Wer Lust hat, der sollte sich seine Geschichte unbedingt mal auf seiner Website Spieleschreiber genau ansehen. Da kann man in 3 Teilen einiges über die Umstände erfahren, unter denen er damals arbeiten musste. Alternativ könnt ihr aber auch einfach dranbleiben, denn auch wir haben ihm natürlich ein paar Fragen zu der Zeit damals gestellt. Spielen wir mal ein.
Mhm.
Naja, ich hatte damals, also sprich 1986, ein Spiel namens Twinkie Goes Hiking über Firebird Software veröffentlicht, so ein kleines Jump'n'Run für den Commodore 64. Und dann hat mich, meine ich, der Ralf Kleinegräber von Magic Bytes angefunkt. Eine Zeit später hat erzählt, dass sie da ein Spiel für den Amiga publishen wollen und ob ich nicht Bock hätte, die C64-Fassung davon umzusetzen. Und da ich ja zu der Zeit dann schon eben Twinkie Goes Hiking und 2, 3 andere Sachen veröffentlicht hatte, habe ich den Job angenommen und habe dann, wie war denn das, Unterlagen bekommen, so ein paar Skizzen, wie das Spiel aussehen soll. Und ich meine sogar einen Amiga-Code, aber mit dem konnte ich nichts anfangen, weil ich zu der Zeit noch gar keinen Amiga hatte. Ja, und so habe ich dann auf Basis von der Skizzen und eine Karte, glaube ich, hatte ich noch, genau, wie die Überplattform aussehen soll, auf Basis dessen angefangen zu arbeiten. Nächste Frage, was war die größte Herausforderung? Ich glaube, die größte Herausforderung war tatsächlich, erstens eine halbwegs brauchbare Animation hinzubekommen. Also die Figuren, ist ja wichtig, dass die Figuren menschlich aussehen und auch irgendwie, ja, wenn sie dann schießen, dass das halt nicht peinlich aussieht, sondern dass es irgendwie halbwegs authentisch wirkt. Das war eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung war sicherlich das Scrolling, dieses multidirektionale, also Scrolling, sprich, dass der Bildschirm sich nach oben, unten, links, rechts bewegt und das dann auch mit mehr als nur 3 Farben hinzubekommen. Das war eine Herausforderung, denn der C64 tut sich ein bisschen schwer mit vielen Farben und Farbscrolling, also Farbscrolling, Multicolor Farbscrolling. Das schnell genug hinzubekommen war sicherlich auch eine Herausforderung. Und die dritte Herausforderung war sicherlich Speicherplatz. Weil so diese ganze Karte mit den Animationen, mit der Musik, mit dem Titelbild und dem ganzen Käse, das alles in einen Single Load reinzubekommen, also ohne dass nachzuladen ist, da glaube ich, hatte ich schon ordentlich mit zu kämpfen. Was für Freiheiten hattest du? Ja, wenig. Am Ende des Tages sollte es ja ein Port des Amiga-Originals werden. Und da versuchst du natürlich schon, möglichst nah dran zu bleiben. Und zu der Zeit war ich auch noch recht jung. lass mal kurz rechnen, so 16 oder 17 Jahre oder sowas in dem Dreh, als ich angefangen habe, an der Portierung zu arbeiten. Da bist du natürlich auch noch nicht so selbstbewusst, dass du sagst, okay, so und so, auf die Art und Weise würde es vielleicht ja dem C64 besser zu Gesicht stehen. Keine Ahnung, man hätte sicherlich an der Technik was machen können, man hätte am Spielablauf was machen können. Aber zu der Zeit war ich schon froh über den Auftrag. Und stolz auch natürlich und habe dann versucht, eine möglichst originalgetreue 1:1 Portierung hinzubekommen. Vierte Frage, kanntest du das Spiel schon, die Amiga-Vorlage hast du durchgespielt? Ja, hatte ich ja schon beantwortet. Also ich kannte die Amiga-Vorlage, naja, auf dem Papier, sage ich mal. Ich hatte auch Code da. Ich hatte meinen Spielbahn-Code da, der schon recht viel enthalten hat. Aber da ich zu der Zeit noch keinen eigenen Amiga hatte, ich meine, ich habe das Spiel dann mal bei einem Kumpel angeschaut auf seinem Amiga 1000, aber so richtig zu Hause hatte ich also jetzt nicht wirklich eine Vorlage, die ich hätte nachspielen können oder so weiter und so fort. Und ich habe es auch nicht durchgespielt. Zu der Zeit war es auch noch gar nicht durchspielbar. Letzte Frage. War die inhaltlich etwas kontroverse Thematik des Spiels damals für dich problematisch? Nein, überhaupt nicht. Also ich fand das ganze Thema nie so wahnsinnig kontrovers. Da ist eine Diskussion entstanden, die ich nicht verstanden habe. Oder die vielmehr, ich habe sie schon verstanden. Ich habe schon verstanden, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften damals auf das Spiel aufmerksam wurde und dass es zu der Zeit ja auch noch so war, dass eigentlich jedes Spiel indiziert wurde, in dem ich als Heldenfigur die Möglichkeit habe, auf Menschen zu schießen. Oder so, auch wenn es nur sehr abstrakt dargestellt wurde, in meinen Spielen wie Blumex zum Beispiel, wo ich ja gar keinen Menschen gesehen habe, sondern nur Flugzeuge, wurden ja auch indiziert. Insofern war es schon klar, dass das Spiel ja auf Konfrontationskurs mit dem Jugendschutz in Deutschland gehen würde. Für mich persönlich war das ja komplett egal, weil mich selbst, ich hielt mich für alt genug, dass ich den Unterschied machen kann zwischen Pixelmännchen und realen Männchen. Und dass der Publisher da dann ein Thema damit haben würde, war mir recht egal, denn mein Job war die Portierung auf die C64 und insofern hat mich das dann nur betroffen, weil im Nachklapp ja dann quasi nochmal eine leicht veränderte Fassung entstanden ist, eben statt Pershing Gulf Inferno eben North Sea Inferno. Und da war ja eigentlich nichts anders, außer jetzt beim Amiga, meine ich, das Titelbild und dieser komische Schlachtruf da beim C64. Ich hatte nur einen neuen Ladebildschirm zu integrieren und ein neues Titelbild und das war jetzt nicht so wahnsinnig viel an Änderungen. Wir haben jetzt auch nicht die Menschen durch Roboter ersetzt oder irgend sowas. Insofern hat mich das alles gar nicht so wahnsinnig betroffen.
Ja, danke Richie.
Genau, danke Richie. Übrigens, hier gibt's kein Blut in beiden Versionen nicht und die Gegner verschwinden, sobald sie getroffen sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das hier in dem Fall aber auch technische Limitierungen sind, die dazu geführt haben und gar nicht unbedingt der Gedanke an eine Indizierung oder so.
Ja, das stimmt. Und ja, Indizierung, da kann man natürlich sagen, die US-Version, die ist von all dem natürlich unberührt geblieben. Was Gewalt angeht, wissen wir ja, da sind die Amerikaner ein bisschen, naja, ich sag jetzt mal entspannter und mache wieder Gänsefüße mit meinen Krallenhänden bei dem Wort entspannter.
Apropos entspannter, wir haben ja gerade schon so ein paar Stellen genannt, in der sich Persian Gulf Inferno und North Sea Inferno hier bei uns unterschieden haben. Mhm. Die US-Version, die funktioniert auch nochmal ein bisschen anders als unsere Version hier. Die ist insgesamt, kann man sagen, ein bisschen schwerer, was man an verschiedenen Dingen sehen kann. Aber wir werfen erstmal einen Blick auf das Cover. Das sieht nämlich komplett anders aus als die europäische Version. Das erinnert auch so ein bisschen an ein Filmplakat aus den 80ern. Unser Held hängt hier allerdings so im Tanktop und Schirmmütze an so einer gigantischen Kette, hat ein Seil um den Hals geschlungen und eine Knarre im Anschlag. Und im Hintergrund gibt es auch so eine Explosion in so einer Collage. Und da ist dann so ein Typ zu sehen, der aber eher an ja so einen verkleideten Europäer mit arabischem Gewand, mit so einer arabischen Kopfbedeckung erinnert. Mich hat er ein bisschen an Bond in Der Spion, der mich liebte, erinnert.
Elfend Elbend.
Genau. Also wie ein Terrorist sieht er zumindest nicht aus.
Ja, er guckt ein bisschen finster.
Ja.
Viel merkwürdiger finde ich die Frau.
Genau, da weiß man nicht so genau, wo die hingehört. Also scheinbar hält er die so ein bisschen im Griff, im Würgegriff. So.
Ja, vielleicht.
Bedroht sie irgendwie, denn von der linken Seite, da ragt auch so eine Uzi in der Hand ins Bild. Aber da weiß man nicht so genau, ist das seine Hand oder?
Könnte seine Hand sein, ja.
Ja.
Also ich finde, das Cover sieht nicht schlecht aus.
Ja.
Aber irgendwie auch ein bisschen, naja.
Es sieht so ein bisschen cheesy aus irgendwie. Ich finde, ja. Unsers hat mehr Ernsthaftigkeit.
Ja, vor allen Dingen mehr ernster, ja.
Es sieht ein bisschen kerniger aus irgendwie.
Ja, das stimmt.
Nicht ganz so viel Pathos drin, nicht ganz so dramatisch. Das sieht einfach ein bisschen mehr straightforward aus.
Mhm.
Als nächstes haben wir dann die Uhr. Auch hier haben wir weniger Zeit, nämlich ganze 10 Minuten.
Wobei ich mir da auch nicht ganz sicher bin, weil ich habe für die US-Version auch mal von 20 Minuten gelesen, dass man Zeit hat.
Ja, ich hätte den Disclaimer auch noch gebracht.
Also ich habe auch schon mal was von 10 Minuten weniger gelesen. Allerdings habe ich auch schon was von 20 Minuten gelesen. Also insgesamt, dass man 20 Minuten hat. Und da man in der europäischen Version ja 25 Minuten Zeit hat, bei North Sea Inferno 35 Minuten. Ja, entweder hat man 10 Minuten weniger Zeit, dann hätte man nur eine Viertelstunde, das ist ziemlich kurz.
Mhm.
Oder man hat wirklich 20 Minuten Zeit, dann hat man 5 Minuten weniger Zeit.
Ich tippe, es sind eher 5.
Wahrscheinlich, ja. Aber werden wir nicht kontrollieren und müssen wir auch nicht kontrollieren, weil wir haben ja die europäische Version, die wir spielen können.
Genau. Und wie du vorhin schon gesagt hast, hier brauchen die Gegner 3 Treffer, bis sie umkippen, nicht nur 2 wie bei uns. Man selber kann hier auch 10 Hitpoints einstecken. Dafür gibt's, wenn man Pech hat, den One-Hit-Death-Kopfschuss, den es hier bei uns in der Version auch nicht gegeben hat.
Zum Glück. Es ist schon schwer genug, das Spiel. Wenn da dann noch ein One-Hit-Kopfschuss, ja, wäre realistisch, aber nein, danke.
Grafisch gibt's eigentlich keine Unterschiede, außer wieder in den Glory- bzw. diesen Death-Game-Over-Screens. Die unterscheiden sich ein bisschen, aber ansonsten ist es auch schon recht ähnlich. Ich würde aus Gründen die europäische Version empfehlen, wenn man es nochmal spielen möchte.
Mhm. Aber dann würde ich echt überlegen, spiele ich die normale Version, also spiele ich Persian Gulf oder spiele ich North Sea, weil 5 Hitpoints oder 10 oder ich komme besser klar. Wenn ich mir eine Karte aus dem Internet hole, dann würde ich wahrscheinlich eher Persian Gulf spielen.
Probier es aus.
Ah, ja, kommen wir im persönlichen Fazit noch zu.
Oder du entscheidest dich für den Atari ST-Port, den es natürlich auch noch gegeben hat.
Himmels Willen.
Der im großen Ganzen der Amiga-Version schon ziemlich ähnlich sieht, aber insgesamt unerträglich langsam sein soll. Ich habe es nicht ausprobiert, werde es auch nicht tun. Aber nur der Vollständigkeit halber sollten wir den auch nicht vergessen. Die C64-Version hingegen, die hat durchaus seine Fans, auch wenn das Spiel hier natürlich insgesamt sehr stark runtergecrunched werden musste. Spielt sich aber, das kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, für ein C64-Spiel doch einigermaßen gut. Wir haben ja vorhin schon von Ritchie selber gehört, was für Schwierigkeiten er hier zu kämpfen hatte. Also da hat er schon einen ganz guten Job gemacht, finde ich. Aber ist ein bisschen gemein, wenn du halt Persian Gulf Inferno kennst und gespielt hast, dann auf den C64 kommst. Naja, dann hat es das Spiel auch nicht so richtig leicht. Alles in allem würde ich sagen, gilt das Spiel heute als echter Amiga-Klassiker der frühen Jahre. Es hat zwar nie so richtig Fanprojekte oder Neuauflagen gegeben, dafür gibt es auf YouTube diverse Speedrun-Videos, bei denen der Rekord auf dem Amiga übrigens gerade mal bei 9 Minuten 49 Sekunden liegt. Bietet sich bei dem Spiel, also bei dem Zeitdruck ja auch so ein bisschen an. 9 Minuten ist schon krass, finde ich.
Ja, das stimmt allerdings. Dann könnte man das selbst in der US-Version, wenn sie tatsächlich nur eine Viertelstunde wäre, schaffen.
Ja, knapp, aber ja.
Und wo wir jetzt gar keinen Zeitdruck mehr haben, das ist zu schauen, wie das Spiel gelaufen ist und wie die Presse damals so auf das Spiel reagiert hat.
Starke Überleitung.
Ah, ich habe beim Besten gelernt. Ja, leider, wie üblich für die damalige Zeit, konnten wir keine Verkaufszahlen finden. Also wenn nicht ein Spiel gerade mega erfolgreich war in der damaligen Zeit und man so eine zweite Auflage gemacht hat, hatte, wo irgendwie ein Aufkleber, kennt man ja, irgendwie auf der Box mit drauf war, 3 Millionen Stück verkauft oder so, oder irgendeine Anzeige in einem Magazin oder so. Ja, also es gibt leider nichts zu finden. Ritchie Löwenstein, der hat mal gesagt, dass die ST und auch die C64-Version kommerziell nicht so die großen Erfolge waren. Und die Amiga-Version, die wurde in den USA und Europa halt vertrieben, allerdings nur mit mäßiger Marktpräsenz. Und man vermutet, einige 10.000 Einheiten wurden wohl verkauft, wenn man Schätzungen mit anderen vergleichbaren Titeln heranzieht.
Hm.
Und wie du schon gesagt hast, rückblickend gilt das Spiel schon irgendwie als Kult, allerdings halt nicht wirklich als Kassenerfolg. Und wenn wir dann gucken, was die Presse damals gesagt hat, die war durchaus nicht angetan, sage ich jetzt mal. Im Amiga Joker 3 1990, da gab es eine Gesamtwertung von 82%. Da wurde die Grafik und auch die Atmosphäre gelobt, vor allen Dingen die Rotoskopie-Animationen. Es gab aber auch Kritik am repetitiven Gameplay und da wurde gesagt, Persian Gulf Inferno, das hört sich nach Öl und Terror an und es bringt für ein Action-Game erstaunlich viele Adventure-Elemente mit. Tobi, ne? Action-Adventure?
Ja, erstaunlich viele würde ich jetzt nochmal so relativieren, aber ja.
Es ist halt 1990, ne?
Das erstaunlich streichen wir mal.
In der ASM 1189, da bewertete man eher gemischt, aber auch in Richtung positiv. Story und Setting wurden als zeitgemäß empfunden. Der Schwierigkeitsgrad, der wurde kritisiert und das doch arg verwirrende Leveldesign.
Ja.
Es gab allerdings auch kritische Tests hierzulande in der Powerplay 590. Da war das Spiel gerade mal 15% wert.
Oh nee.
Das ist schon echt derbe.
Ja.
Also ich habe ja schon was an dem Spiel zu kritisieren, aber 15% ist schon krass.
Also allein des Sounds wegen.
Ja komm, guter Sound macht noch kein gutes Spiel.
Nein, das stimmt, aber 15
ist wirklich echt heftig.
Deutlich unter Wert.
Und auch im Ausland wurde das Spiel getestet, in der Computer and Video Games in der Ausgabe 590. Da gab es eine Wertung von 89%. Da wurde die technische Umsetzung gelobt, die Steuerung, okay, aber auch die Atmosphäre, da gehe ich wieder mit. Die teils eintönigen KI-Gegner, die wurden hingegen kritisiert. Ja. In der The One, auch aus 590, da gab es noch 78%. Und in The Games Machine aus 96 gab es 65%. Für die C64-Version sieht's nicht ganz so gut aus.
Hoho.
Ja, Tobi, du musst schon lachen, ne? Die Happy Computer 5 1990, die gab 10%. Das ist schon heftig.
Vernichtend.
Ja, eine vernichtende Kritik, langsame Steuerung. Grafisch unterdurchschnittlich, keine musikalische Untermalung. Heinrich Lehnert sagte damals, dieses Inferno setzt negative Maßstäbe.
Finde ich aber auch ein bisschen zu hoch gegriffen, beziehungsweise zu niedrig in dem Fall.
Ich wollte gerade sagen, zu hoch?
Also 10%, nee, das ist so, wie wenn du eine 6 kriegst in der Schule, obwohl du anwesend gewesen bist. Eine 6 gibt's, wenn du nicht da warst. Alles andere ist eine 5.
Ja, 10% ist schon heavy. Ich habe es ja nicht gespielt auf Amiga, ich kann es nicht beurteilen. Und du hast ja doch oft deine rosarote Brille auf. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich auch da irgendwo in der Mitte.
Ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass 10% echt ein bisschen heftig sind. Die Atari ST-Version, die wurde ja noch schlechter bewertet. Also, naja, obwohl in Teilen, also in der ASM 97, da gab es 2 von 12, das ist schon echt heftig schlecht.
Ja.
Und in der Powerplay 98, da gab es immerhin noch 14%. Wenn wir jetzt insgesamt mal gucken, dann ist natürlich die Amiga-Version mit 66% mit Abstand die beste. Die ST-Version kommt auf 18% und die C64-Version kommt auf 27%, wenn man alle Tests bei Mobi Games zusammenfasst. Der Mobi Score der Amiga-Version ist bei 6,8.
Naja.
Und damals gab es ja noch keine Foren oder das Internet, zumindest noch nicht so, wie wir es heute kennen. Und da gab es dann Lob in Leserbriefen. Da wurde das Szenario gelobt, Terroristen auf Ölplattformen als neuartiger Kontext. Es wurde aber schon damals auch von der Spielerschaft der hohe Schwierigkeitsgrad und die inkonsistente Kollisionsabfrage kritisiert.
Ist das so? Könnte ich jetzt nicht so unterschreiben.
Bei mir ist es dann eher die Bewegungen, die mir zu lange dauern und so. Kollisionsabfrage, ja, nö, würde ich auch nicht unbedingt sagen. Retrospektiv wird das Spiel durchaus ganz gut besprochen. Da wird es als unterschätztes Terror-Action-Spiel bezeichnet.
Gibt's denn auch nicht unterschätzte Terror-Action-Spiele?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Amiga Longplay-Kanäle beschreiben es als atmosphärisch stark, aber spielmechanisch unausgewogen. Blogs sehen es als ungehobenen Schatz mit technischer Finesse und kritisieren allenfalls das Leveldesign als zu frustig.
Mhm.
Bei Lemon Amiga gibt's übrigens eine Wertung von 6,84 von 10 bei 50 Stimmen. Mischung aus nervig, schwer und liebevoll animiert. Die C64-Version wird im Allgemeinen als eher enttäuschend eingestuft. Durchschnittswertung 4 von 10. Kritik an Scrolling, Ladezeiten, Musiklosigkeit. Ja, und die Atari ST-Version, ja, optisch gut, aber viel zu langsam, hat keine Fanbase. Also man kann feststellen, die Epoche damals, geteilte Meinung, Amiga eher positiv, Frustmomente, Lob der Atmosphäre, heute durchaus Kultstatus, der C64 ein bisschen verpönt, Retroblocks entdecken es neu, Speedrun möglich.
Mhm. Ja, gerade schon angesprochen.
Mhm. Genau. Aber wie ist denn unser Fazit, Tobi? Das ist ja eigentlich das Wichtige und das ist ja auch das, was unsere Hörenden interessiert.
Ja, also da ist ja tatsächlich schon ganz viel gefallen eben in diesen Zitaten aus der Presse und aus den Blogs. Das Spiel lebt von seiner Atmosphäre.
Mhm.
Und zwar optisch und akustisch als auch spielerisch. Also ich finde diesen Faktor, dass man hier gegen die Zeit spielt, total charmant. Die Gegner sind dafür, habe ich vorhin schon gesagt, oder du hast es, glaube ich, gesagt, homöopathisch eingesetzt.
Mhm.
Das, finde ich, wiegt sich ganz gut auf. Und ansonsten lebt es halt von seiner Präsentation oder von seiner sehr reduzierten Präsentation, aber da von den Details, insbesondere im Sound. Also das finde ich schon sehr, sehr stark. Alles, was wir heute gesehen und gehört haben, die Herleitung in der Story, den Bezug zum Realismus, die realistische Aufmachung, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und das in Verbindung mit der nostalgischen Brille macht das für mich zu einem Spiel, was ich immer mal wieder gerne spiele. Das ist jetzt, wie ich vorhin sagte, kein Meisterwerk, aber ich finde, für sich stehend ist es ein sehr konsequentes und sehr gut spielbares Spiel. Mit Einschränkungen, die haben wir vorhin auch schon eigentlich alle erwähnt, allen voran natürlich die Map. Das nervt kolossal,
dass es
die nicht gibt. Ja. Die Steuerung natürlich, da gibt es auch so ein paar Kinderkrankheiten. Die ist nicht per se schlecht, aber gerade in diesen Momenten, die wir vorhin besprochen haben, da wird es dann wirklich ein bisschen nervig, das hätte man besser machen können.
Beim Türen aufsprengen.
Ja. Für mich sind das, ich würde mal 3 von 5 vergeben.
Naja.
Ja.
Aber es ist wenig für ein Lieblingsspiel, wenn du das damals als Liebling dabei hattest.
Aber es ist schon mal mehr als die Hälfte. 3 mit einer Tendenz zur 3,5. Irgendwie so.
Okay.
Und bei dir?
Also für mich überwiegt leider das Negative an dem Spiel. Ich finde es grafisch ein bisschen langweilig. Also von den Hintergründen her. Ne?
Mhm.
Die Spielfiguren sehen toll aus. Die gefallen mir gut. Klar, er könnte ein bisschen aufrechter gehen. Ne? Er geht schon ein bisschen arg geduckt, unser Bob.
Ja.
Ne? Der hat so ein bisschen krummen Rücken.
Ja.
Aber okay, generell mag ich das durchaus. Ich mag, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ich mag wirklich wahnsinnig, wie die Waffen klingen. Ich mag vor allen Dingen das Nachladen der Pumpgun. Das ist ganz, ganz toll. Das ist sehr befriedigend, die zu benutzen. Und das Ganze drumherum ist auch toll. Ich mag auch die Atmosphäre in dem Spiel. Ich mag die Musik, auch wenn ich sie komplett vergessen hatte. Aber ja, ich könnte mit der Grafik, könnte ich auch noch leben, dass die nicht so toll ist.
Mhm.
Weil zweckmäßig ist sie und sie ist ja auch nicht per se hässlich.
Mhm.
Sie ist halt okay. Was aber wirklich gar nicht geht, ist in Teilen die Steuerung. So dieses wirklich schrittweise und dieses sehr behäbige, er ist sehr behäbig, unser Bob.
Mhm. Ja, das
stimmt. Und da irgendwo rauszukommen und dann eine Drehung zu machen und dann noch eine Drehung und du denkst so, alter Schwede, geh doch einfach in die Richtung, in die ich dich gerade schicke. Und das größte Manko an dem Spiel ist definitiv, Tobi, du hast es eben auch schon gesagt, die fehlende Karte. Also hätten die von mir aus auch im Nachgang eine Karte da reingepatcht, was übrigens nicht ging durch diesen Rechtsstreit, den die hatten. Die haben sich dann ja, ne, hattest du ja vorhin angedeutet. Das hatte ich auch noch gelesen. Das wollte ich an der Stelle eigentlich schon erwähnen. Dadurch gab es nie Patches für das Spiel. Dadurch gab es nie eine neue Version. Also auch wenn man heute guckt, da gibt es nur Version 1.0.
Mhm.
Es gibt nicht Version 1.1 oder so. Das liegt wohl daran. Und hätten die das gemacht im Nachgang, oder würde heute irgendwie ein Fanprojekt das Ganze umsetzen, dann glaube ich, könnte das schon noch ein cooles Spiel sein. So muss ich leider sagen, ja, das Ballern macht Spaß und das Ballern mit der Pumpgun macht richtig Spaß, aber es ist auch zu schwer und die Zeit ist sehr knapp und man verläuft sich und das alles ist schon, oh, ist mir nicht mehr als eine 2 wert, 2 von 5. Tut mir leid für das Spiel, weil es auch natürlich für mich eine Kindheit- und Jugenderinnerung ist. Ich habe das damals gespielt, ich habe es nie durchgespielt. Ich habe, während wir uns darüber unterhalten haben, noch gedacht, habe ich mal die Bombe gesehen und dann den falschen Draht durchgeschnitten? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mal geschafft habe dahin.
Bin ich mir auch unsicher.
Aber ja, wie gesagt, mehr als zwei. Nein.
Komm, 2,5.
Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht mit ruhigem Gewissen machen, geht nicht.
Na gut. Ja, war ja auch mein Lieblingsspiel und nicht deins. Insofern auch völlig in Ordnung. Aber das klingt ja insgesamt erstmal so, als hätten wir es mal wieder.
Das klingt irgendwie so. Und dann bleibt uns nicht viel anderes übrig, als euch, lieben Hörenden, zu danken, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns sagt, wie ihr es fandet. Gerne auf unserer Website www.ewiggestern.de oder, Tobi, du sagst das immer so schön, slidet in unsere DMs.
Genau.
Auf Twitter/X oder Blue Sky, wo wir ja ein bisschen aktiver sind in letzter Zeit. Zur Not nehmen wir auch Facebook oder Instagram, da könnt ihr uns auch erreichen.
Genau. Oder ihr lasst uns eine nette Bewertung da auf Apple Podcasts oder Spotify, da würden wir uns auch sehr, sehr freuen. Oder wenn es euch so richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr das honorieren, indem ihr uns einen kleinen Obolus dalasst. Ein Abo zum Beispiel. Bei Steady sind wir am Start. Für 3 Euro seid ihr dabei. Oder ihr spendiert uns einen digitalen virtuellen Kaffee auf Ko-fi. Das wäre doch auch was.
Und eine Sache möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Ich möchte den Michael grüßen, den Michael B. Der hat nämlich ein Jahresabo bei uns abgeschlossen. Und das ist mal richtig cool. Freut uns sehr.
Ja. Seid schlau, seid wie Michael.
Genau.
Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende und zitieren nochmal Philippa an der Stelle.
Bleibt am Drücker.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Ein Spiel in Deutschland indiziert wird, entscheidet sich in diesem unscheinbaren Gebäude in Bonn. Hier sitzt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, kurz BPJS. Seit 1954 wird hier geprüft, ob Medien, von Büchern über das Internet bis hin zu PC- und Konsolenspielen, gegen Jugendschutzbestimmungen verstoßen.
Zunächst bedarf es eines Antrags. Meistens wird er gestellt von einem Jugendamt. Antragsberechtigt sind auch Jugendministerien. Wenn dieser Antrag gestellt wurde, wird hier in einer Art Vorprüfung geschaut, in welches Entscheidungsgremium das gebracht werden kann. Wir haben das 12er-Gremium und wir haben das 3er-Gremium.
Wie sind die zusammengesetzt?
Die Zusammensetzung die erfolgt aus verschiedenen gesellschaftlich relevanten Bereichen. Die Mitglieder sind alle ehrenamtlich tätig. Sie kommen zu uns durch ihre Verbände, die sie zu uns entsenden. Die Bundesprüfstelle selber hat keinen Einfluss auf die Auswahl. Es sind Bereiche Kunst, Literatur, Verleger, Buchhandel, Jugendverbände und Jugendwohlfahrt, Lehrerschaft und Kirchen, sowie eben in jedem 12er-Gremium turnusmäßig wechselnd 3 Länderbeisitzer, die aus den für den Jugendschutz im jeweiligen Land zuständigen Ministerium zu uns entsendet.
Wer ein indiziertes oder beschlagnahmtes Spiel besitzt, verstößt jedoch gegen kein Gesetz.
Das heißt also, so ein beschlagnahmtes Spiel dürfte ich also problemlos besitzen?
Als Privatmann zum eigenen Benutzen dürfen Sie das auch besitzen.
Juristisch heikel wäre aber beispielsweise die Weitergabe eines solchen Spiels an Dritte. Die Bundesprüfstelle sieht sich ausschließlich als Prüforgan. Strafrechtliche Schritte leitet sie nicht ein. Mit der Indizierung eines Spiels soll ein Zeichen gesetzt werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.